oder Spider-Man? Wer hat eigentlich die besseren Filme? Das finden wir heute gemeinsam raus mit einer wissenschaftlichen Methode, an der man nicht anzweifeln kann, die man nicht bezweifeln kann. Denn wir haben hier von Jonas kuratiert 23 Filme, die wir nacheinander aus diesem Körbchen ziehen. Die Reihenfolge hat auch Jonas bestimmt. Und dann ranken wir das mal und gucken, was ist am Ende der beste Film, was ist der schlechteste Film. An dieser Stelle ein kleines Dankeschön an den Nutzer Simon, einer unserer Zuschauer, der uns so eine ähnliche Idee gepitcht hat. Wir haben gesagt, wir nehmen das und machen das mit Batman und Spider-Man. Danke, Simon. Und ja, das wird toll. Ich habe richtig Bock.
Same. Gehen wir rein.
Ja. Und natürlich, bevor wir es vergessen, hier wird es schon den ein oder anderen Spoiler geben, aber teilweise sind die Filme hier auch 30 Jahre alt. Also, wir haben ein paar Regeln. Wir hatten die Regeln, ich habe mir das notiert, Moment. Keine Ensemble-Filme, also Avengers oder Justice League sind heute nicht dabei. Auch ein Captain America Civil War oder ein Joker, wo ja so ein Bruce Wayne auch kurz vorkommt, die sind hier auch nicht dabei. Der Name der Figur muss schon im Titel vorkommen. Also Batman und Spider-Man, mit einer Ausnahme The Dark Knight. Genau. Ja, sollen wir loslegen? Habt ihr Bock?
Let's go.
Habt ihr noch irgendwas zu sagen, bevor wir loslegen?
Na, Batman. Ich bin gespannt, welcher Superheld am Ende die meisten Filme vorne hat.
Das werden wir heute rausfinden. Ja. Und dann haben wir hoffentlich auch eine Antwort, welcher Held die besseren Filme hat. Sollen wir einfach reingehen?
Was ist nach eurem Gefühl, wen mögt ihr mehr? Batman oder Spider-Man?
Ah, super schwer zu sagen. Du sagst Batman.
Ich sag Batman.
Ich liebe Spider-Man halt, aber mehr für Zeichentrickserien. Ja, aber auch Batman aber auch. Oh, das ist der schwerste Battle aller Zeiten.
Ja, die Zeichentrickserien sind hier natürlich nicht dabei. Es geht nur um Filme. Spiel. Was ist denn bei dir?
Ich glaube, es ist Spider-Man. Ja. Irgendwie im Tiefen meinem Herzen, auch wenn ich sehr viel Liebe für Batman, vor allem DC habe, auch wenn ich bin größere DC-Fan, aber in mir, weiß ich nicht, so kindheitsbedingt ist am meisten Liebe für Spider-Man vorhanden.
Verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Sollen wir loslegen?
Ja,
let's go. Mit dem ersten Film.
Was ist?
Das hat Jonas uns die Reihenfolge. Ne? Also wir dürfen Jonas danken. Ich bin gespannt, wo wir es. Wir können ja schon mal so den Platz. Wir haben ja 1 bis 23. Wo würdet ihr denn Spider-Man 3 von 2007 platzieren?
Oh.
Das ist der Spider-Man-Film, der dritte Spider-Man-Film von Sam Raimi. Mit Topher Grace spielt ja Venom darin. Also Venom ist ja der große Antagonist darin und es hat diese berühmte Szene.
Der große Antagonist. Ja. So 2 Sekunden Screentime gefühlt. Weil dieser Film hat das große Problem, er ist einfach überladen mit Gegnern. Sandman ist noch dabei, Venom natürlich.
Green Goblin ist auch noch.
Ja, genau, es ist einfach viel zu voll.
Also es ist auch einer der mimigsten Filme in dieser
gesamten Serie. Das würde ich nämlich gerade sagen. Also ich glaube, das muss man auch mit einberechnen, dass wirklich das kulturelle Erbe dieses Films größer ist als der Film selbst.
Ja.
Und das diesen Film auch für mich, glaube ich, aufwertet. Es gab in den USA, glaube ich, so letztes Jahr oder vorletztes Jahr, hat man nochmal alle Spider-Man-Filme im Kino gezeigt. Und ich schwöre euch, wenn ich einen Spider-Man-Film nochmal im Kino sehen wollen würde, dann wäre Spider-Man 3 einfach wegen des Memes.
Das stimmt. Hat jetzt nicht unbedingt was mit der Qualität des Films zu tun.
Stimmt.
Weil, ich meine, wenn Tobey Maguire dann da so draußen auf der Straße
ist langkam, geil. Das ist geil.
Ja, aber damals im Kino waren wir alle schon sehr entsetzt.
Ja, aber
es war halt.
Warst du entsetzt? Wirklich?
Nicht in seinem enttäuscht, weil davor halt Spider-Man 2.
Ja, 100%ig der bessere Film, aber die wenigen, also die Venom-Szenen sind also schon auch cool.
Ja, pass auf, ich bin ein großer Venom-Fan und ich habe eben gesagt, aus den Zeichentrickserien. Da hat Venom viel mehr Screentime und ist schon ein bisschen anders und hier ist er halt so mal kurz da und also hätte man sich nur auf Venom konzentriert in diesem Film und nicht auf diesen Sadden Sandman, dann wäre dieser Film wesentlich besser geworden.
Stimme ich zu. Wo würdet ihr von 1 bis 23 den so spontan platzieren?
Wir dürfen noch mal verrücken.
Ja, klar, natürlich.
Dann 17, würde ich sagen.
Das ist kein Blind Ranking. Was sagst du, Lenny? Dann treffen wir uns in der Mitte.
Ich würde, also, mein Herz würde 1 sagen, aber mit 17 bin ich hier auch zufrieden.
Du bist der Wahnsinnige.
Nein, also es ist.
Du musst nach. Wo hättest du den hingesetzt?
Die 16.
Du hättest weiter vorne gesehen?
Finde ich gut.
Ich habe vergessen, was noch kommt.
Ich auch.
Ich will auch nicht drüber nachdenken, weil.
Es gibt auf jeden Fall auch noch diese Szene im Park, wo die beide auf dem gesponnenen Netz, also wo MJ und er auf diesem gesponnenen Netz liegen und alles Mögliche. Ja.
Also, es ist wirklich die Reihenfolge von Jonas. Ich weiß nicht, ob er. Vielleicht hat er das falsch rumsortiert, aber ich finde es mega witzig, dass wir jetzt über Batman Forever von 1995 sprechen.
Wir müssen da immer mal kurz aufklären, weil ich glaube, man verwechselt immer Batman Forever und Batman Robin so ein bisschen.
Pass auf,
passiert
kurze,
mir immer.
Kurze historische Einordnung. In den, das war noch in den 80ern, hat Tim Burton. 89, genau, hat der Batman 1 gemacht. Da hat Michael Keaton drin mitgespielt. Dann folgten zwei Batman-Filme. Und dann kam Joel Schumacher, der zwei Filme gemacht hat, nämlich Batman Forever 95 und Batman Robin 97. Und Batman Forever, ja, da spielen Jim Carrey und Tommy Lee Jones mit. Jim Carrey spielt eine sehr schrille Version des Riddlers, ja. Edward Nigma. Und Tommy Lee Jones spielt einen sehr psychopathischen, aber auch ebenfalls sehr überdrehten Two-Face.
Ja.
Ja. Ich finde, die Schumacher-Filme werden immer ein bisschen schlechter gemacht, als sie sind. Ja, es hat so mit Nolans Interpretation oder auch mit dem klassischen Comic-Batman so wirklich wenig zu tun. Aber die sind auch einfach extrem campy, sagt man ja so schön.
Ja.
Was sagt ihr?
Ist es der nächste mit den Bat-Nippeln?
Der hat auch immer, der hat immer noch Bad Nippel.
Und Bad Card. Also der Film ist wirklich campy. Aber die sind trotzdem sehr, sehr campy. Und ich habe die auch eine Zeit lang richtig gehasst, muss ich sagen. Inzwischen, glaube ich, bin ich wesentlich versöhnlicher mit diesem Film.
Ja.
Joe Schumacher hat sich auch entschuldigt dafür. Danke dafür. ja, ich finde ihn schlechter als Spider-Man 3.
Mhm.
Aber aus so einer Trash-Cook-Sicht würde ich ihn da vorranken, weil Spider-Man 3 macht mich ein bisschen saurer, weil er einfach Venom zerstört. Also ich würde ihn vor Spider-Man 3 einordnen.
Was mit dir, Lenny?
Ich finde es ganz, ganz schwer. Also ich habe heute Morgen habe ich noch Batman Forever geguckt. Weil das wirklich der letzte Film ist von diesem Ranking, der mir noch fehlte.
Ach, den hast du gar nicht
gesehen. Den hatte ich gar nicht gesehen. Das ist mein allererstes Mal Batman Forever gewesen.
Und
nachdem ich ja Batman und Robin eher so, als schon mal ein kleiner Spoiler für dieses Ranking, eher nicht so gerne mag, muss ich sagen, Batman Forever hat mir echt viel Spaß gemacht. Es ist so, ich finde, bei diesem Film wird es nochmal so deutlicher auch, wie viel da produktionstechnisch auch noch so hintersteckt. Also wirklich diese gesamten Sets. Und es ist halt wirklich dieses Schrulligere. Es geht mehr auch in die Richtung von diesem sehr, sehr mystischen, abgespaceden Gotham. Und das gefällt mir auch wirklich sehr. Also, dass es nicht so realistisch ist, das mag ich ganz, ganz doll. Und ich finde es ein bisschen weird. Nicole Kidman spielt hier, es ist wirklich so sehr viel Horniness, die in diesem Film vorhanden ist.
Ja.
Die sind alle geil aufeinander. Mhm. Und
es ist übrigens meiner Meinung nach vielleicht die, um mal so ganz oberflächlich zu bleiben, ich hatte so einen riesen Crush auf Nicole Kidman in diesem Film, als Kind und als Jugendlicher immer.
Ich hatte keinen Crush auf Val Kilmer, muss ich sagen.
Ich finde,
Val Kilmer ist auch, muss ich leider sagen, rest in peace an der Stelle. Ja. Aber er ist der schlechteste Batman-Darsteller, finde ich.
Würde ich widersprechen, aber er ist bei mir. Ich hätte George Clooney tatsächlich noch drunter.
Da können wir noch gleich drüber reden.
Also, George Clooney ist ja so der Happy Batman, also der Happy Bruce Wayne. Das ist ja auch so ein bisschen, was dem Film vorgeworfen wird. So, ja, alles ist fröhlich, es fehlt die Düsternis.
Ja.
So ein bisschen. Ich mag aber auch hier, was du gesagt hast, das Gotham.
Ja.
Mit diesen riesigen Statuen und sowas.
Ja.
Das ist schon cool. Auch dieses, das ist ja ganz wild. Das ist ein Pluspunkt. Aber ja, es ist niemals Top Ten, dieser Film.
Aber ich finde halt die Performance insbesondere von Jim Carrey grandios. Also die macht so einfach Spaß.
Die macht Spaß, aber ich
habe auch live.
Das stimmt, aber man könnte auch wirklich schon sagen, dass es vielleicht so zu weit geht und dass es unbedreht ist und dass man ihm vielleicht sogar eine goldene Himbeere dafür hätte geben können. Allen hätte man vielleicht eine goldene Himbeere geben können.
Hat er nicht goldene Himbeeren bekommen? Ich weiß
stimmt.
nicht.
Stimmt.
Ich sag euch aber ganz ehrlich, ne, wir müssen ihn ja jetzt entweder vor oder hinter Spider-Man 3 platzieren. Ich bin da super zwiegespalten, weil objektiv würde ich den hinter Spider-Man 3 platzieren. Subjektiv würde ich ihn vor Spider-Man 3 platzieren.
Ich hätte es fast andersrum gemacht.
Echt?
Ja,
ich bin dabei, mit dem Subjektiv vor Spider-Man 3. Vielleicht auch einen Platz nur.
Ich glaube, ich wäre fast wirklich objektiv, finde ich Batman Forever besser als Spider-Man 3 und umgekehrt. Also,
aber dann müssen wir ihn ja vor Spider-Man.
Ja, können wir machen.
Du bist unser objektiver Punkt hier.
Ich bin
sind uns einig, dass die so nah beieinander sind, oder?
Ja, das auf jeden Fall.
Was?
Aber dürfen wir auch mal kurz darüber reden, so Val Kilmers Batman besteht fast nur aus seinen Lippen. So, die sind wirklich so sehr, sehr prominent.
Aber wie fandet ihr Chris O'Donnell als Robin?
Nervig.
Ach ja. Ja, so wie Chris Evans als in Fantastic Four, so ähnlich. So ein sehr großkotziger Typ. Ich weiß nicht. Ich finde Robin allgemein, die Beziehung zwischen Batman und Robin ist nicht so gut getroffen in den beiden Filmen, wenn wir ehrlich sind.
Ist ja auch alles wirklich mehr ulkig.
Aber
es ist sehr campy, sehr ulkig.
Er wird im nächsten Teil, finde ich, noch schlimmer.
Ja, definitiv. 100%.
Warten wir ab. Mal gucken, was jetzt kommt.
Ob Jonas uns jetzt den nächsten Teil gegeben hat? Nein. Wir sind tatsächlich jetzt bei der Gen Z angekommen. Wir haben Spider-Man Homecoming von 2017. Quasi der erste Solo-Film. Also es war nicht das erste Mal, dass wir Tom Holland als Spider-Man gesehen haben. Das war ja Civil War, meine ich. Aber das war der erste Solo-Film. Und wir sehen ja auch schon Iron Man im Hintergrund. Das ist natürlich eine Sache, die das MCU hier in die Filmwelt so getragen hat, dass Iron Man quasi der Mentor von Spider-Man hier wird. Mhm. Allgemein, was sagen wir zu Spider-Man Homecoming?
Man muss ja auch kurz sagen, das Tolle ist ja, hier kreuzen sich ja die Batman- und Spider-Man-Welten ein bisschen, wegen der Darsteller.
Mhm.
Aber insgesamt, ich muss sagen, ich mag Tom Holland.
Ach so, deswegen, ja.
Ich mag Tom Holland.
Wegen so. Michael Keaton, ja.
Genau, wegen Michael Keaton. Aber ich mag Tom Holland als Schauspieler, weil er hat so, der ist so ein netter Junge, auch wenn er so übersportlich ist.
Spielt einen sehr jungen Peter.
Ja, genau. Und das mag ich eigentlich wieder so ein bisschen. Aber was ich nicht mag, ist dieser overtacked Spider-Man-Suit. Ja. Und der ist für mich so der größte Kritikpunkt an dem Film. Ansonsten fand ich den Film ganz okay.
Stimme ich zu. In allem, was du gesagt hast.
Ich finde es so schwer, jetzt wo ich das gerade so sehe, Spider-Man Homecoming, das losgelöst vom MCU-Match zu sehen, also den als eigenständigen Film irgendwie nochmal so zu betrachten, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie so an MCU-Filme denke, denke ich immer so an dieses große Ganze und deswegen finde ich es immer so schwer, so einzelne Filme davon so hervorzuheben. Aber ich erinnere mich, dass ich da auch, als ich in den Film gegangen bin, auch ultra viel Spaß hatte. Also ich finde, der ist so, finde es auch gut, dass er nicht nochmal die Entstehungsgeschichte von Spider-Man irgendwie erzählt.
Ja.
Das finde ich sehr, sehr gut, dass man da so einfach direkt straightforward ist und ihn reinschmeißt.
Das ist das Pendant zu Batmans, die Perlen.
Richtig. Fallen. Auch wirklich in jedem einzelnen Film, auch Batman Forever wieder. Also überall wird es noch
raus aus dem Theater.
Ja.
Und dann ab in die Gasse.
Also wir sind uns eh einig, der kommt vor Spider-Man 3 und Batman Forever.
Ja.
Ich glaube, da gibt es gar keine Zweifel. Ich pack den mal hier so irgendwo in die Mitte.
Ich finde, so weit.
Ja, so in die Mitte. Also, das ist für mich.
Könnt ihr noch schieben?
Ja, also, wenn ich so dran denke, dass hier jetzt noch 20 Filme kommen.
Ja, das stimmt.
Ich vermute, dass der bei uns irgendwo im Mittelfeld landet.
Ja, finde ich gut.
Ja.
Schieben, wie ich meine.
So der Ronny unter den Spider-Man-Filmen.
Ja.
Stimme ich tatsächlich persönlich zu. Oh, ja, jetzt gibt es vielleicht eine kleine Diskussion. Oh. Mhm. Wir haben tatsächlich einen Film, den ich als Kind nicht wertgeschätzt habe, der aber mit jedem Rewatch bei mir in meinem Herzen wächst und wächst und wächst und ich finde, es ist ein toller Film.
Mhm.
Die Rede ist von Batman 1989 von Tim Burton.
Das überrascht mich jetzt aber, dass du den nicht wertschätzen konntest als Kind?
Oder ja, also, durchaus, weil er mir nicht düster genug war. Tatsächlich, ja. Weil für mich war so dieser Paradigmenwechsel kam für mich mit Batman Begins. Über den reden wir ja heute noch. Der kommt ja noch. Aber trotzdem, also jetzt gerade, ich lag falsch. Ich liebe diesen Batman. Ich finde den großartig. Ich mag auch Michael Keaton als Bruce Wayne sehr.
War ja heiß diskutiert damals, als er
kam.
Darf ich kurz, es ist kontroverse Meinung, ich finde, Bruce Wayne sollte keine lockigen Haare haben. Das ist so, das ist mein krasser Take zu Michael Keaton. Und ich muss sagen, ich finde den Film, ich weiß, Tim Burton-Fans und alle möglichen, ich finde den okay. Also ich habe den jetzt auch vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen und ich glaube, es ist einfach nicht meins. Also ich verstehe das voll, also ich finde auch dieses Verspielte so richtig, richtig gut, aber ich finde, es ist dann, schwebt so zwischen diesen Joel Schumacher-Welten, die so komplett nochmal überdreht sind und zwischen was sehr Geerdetem und ich finde, es ist so, schwebt genauso dazwischen und ich finde, er sollte sich zu einer Seite richtig bekennen.
Lustig, weil genau das schätze ich an diesem Film. Weil er halt definitiv diese riesigen Sets und diese Campiness zwar hat und trägt und auch ein Joker, der auch sehr, sehr groß gedacht ist, aber trotzdem halt diese Schwere und diese Düsternis und die Dramatik in der Figur hat. Und natürlich auch Tim Burtons unverkennbare Handschrift. Und vor allem, was man nicht vergessen darf, was dieser Film hat, und ich ziehe da gerade alle Filme, die wir bisher hier hatten, dieser Soundtrack von Danny Elfman ist grandios. Das ist wirklich, und das ist halt wirklich die Musik meiner Kindheit, weil dieser Soundtrack wurde auch benutzt in der Zeichentrickserie zu Batman, die für Leute in meinem Alter halt legendär ist. Ich mag diesen Batman-Film sehr.
Ja.
Marius, was sagst denn du?
Also, ich habe von dem Burton-Film tatsächlich Batmans Rückkehr zuerst gesehen.
Ja.
Und erst später, aber auch als Kind. Das war so ein typischer, ich habe den auf VHS aufgenommen und dann am Samstag geguckt, weil ich so spät nicht wach sein durfte. Und ich mag den sehr, was ich, aber nicht so sehr. Was ich bei den Tim Burton-Filmen immer, das zieht sich aber durch Tim Burtons gesamte Filmografie, es wirkt immer sehr nach Studioproduktion. Also das Gotham hier vor allem in Batmans Rückkehr wirkt immer so, da gibt es so eine Szene vom Rathaus, das wirkt wie eine Soundstage einfach. Man sieht es, dass es ein Studio ist. Es wirkt sehr theatralisch dadurch, hat aber was. Man kann den Stil mögen. Für mich war es immer so ein bisschen so rausreißend, ein bisschen künstlich. Ich mag Michael Keaton und ich mag Jack Nicholson in dem Film. Es ist nicht der beste Batman-Film, hat den geilsten Soundtrack. Ich glaube, ich würde so fast behaupten, es ist der beste Soundtrack, den wir heute auflegen werden hier.
Ja.
Safe. Der kommt auf jeden Fall. Ich hab, bei mir ist Nostalgiebrille natürlich, ne? Natürlich. Mit auf, aber der ist Top 10 auf jeden Fall. Da liegt er schon mal richtig. Ich würde ihn mal da lassen.
Also vor Spider-Man Homecoming
auf 7. Auf jeden Fall.
Aber ich will auch nur dazu sagen, also. Das war halt auch so ein kleiner Paradigmenwechsel. Ich meine, der letzte große Batman-Film davor, der letzte wirklich große Batman-Film war der Adam West Batman, Batman hält die Welt in Atem. Und der ist halt wirklich, also das war schon auch wieder Batman so als Figur ikonografisch so wieder in die richtigen Bahnen zurückzubringen. Ja. Und das hat Tim Burton definitiv geschafft, meiner Meinung nach. Was sagt ihr?
Ich bin fein damit.
Auch
vor
Spider-Man.
Ich bin fein damit. Okay. Ich finde, wir müssen auf jeden Fall nochmal Batmans Nackenstarre auch nochmal ein bisschen
erwähnen. Das kam ja auch erst später in Filmen. Das war ja
mit Text, wenn ich
meinen Kopf drehen können.
Ja, und ich muss auch sagen, ich bin ja auch ein Fan von, einer der wenigen Fans von dem DCEU Flash-Film, wo Michael Keatons Batman auch nochmal vorkommt. Ja. Ich finde, dadurch hat Batman auch noch ein bisschen bei mir wieder was gewonnen.
Aber der kommt heute nicht vor, der Flash.
Richtig, weil der Batman nicht im Namen vorkommt.
Das ist korrekt.
Bald ranken wir alle Flash-Filme.
Der Flash-Film.
Ein Film, in dem Batman im Namen vorkommt, ist The Batman.
Ich weiß nicht, direkt vor alles.
Wo ganz soll ich denn parken
überhaupt? Ich finde,
jetzt kommt mein Hot-Take, pass auf.
Pass auf, wir machen das hier auf die
The
Batman.
Ich finde den sehr gut. Ich finde das Ende nicht so toll.
Danke.
Same, dieser letzte Akt in dieser. Dieses
Überfluten-Ding wirkt alles so, auch wieder so Soundstage-mäßig so. Wir sind in diesem Stadion, also überflutet. Und er ist vielleicht ein bisschen lang. Ich finde, den könnte man ein bisschen kürzen, aber ich finde, Robert Pattinson ist super als Batman. Ich mag das Batmobil, der hat richtig geile Szenen.
Ja.
Diese Batmobil-Szene, wenn er da losfährt oder wenn der hat, man kennt sie mit dem Pinguin, die Szene. Mhm. Richtig geil. Vielleicht hier und da ein bisschen verwirrend und hier mal ein anderer Riddler.
Paul Dano.
Ich find's so creepy.
Ja.
Ich fand ihn so creepy. Man hätte ihn ruhig meinetwegen auch im Dunkeln lassen können, so insgesamt.
Ja.
Richtig cool. Ich mochte ihn sehr. Ich freue mich sehr auf die Fortsetzung. Aber wie gesagt, der letzte Akt ist so ein bisschen.
Ja, Paul Dano, also wenn man mal wirklich den Paul Dano Riddler und den Jim Carrey Riddler mal so nebeneinander stellen würde, das ist nicht mehr dieselbe Figur.
Ja, aber ist auch okay.
Sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Aber das zeigt halt auch, wie kreativ man sich da ausleben kann im gesamten Batman-Kosmos oder allgemein im Superhelden-Kosmos. Ich mag den auch sehr. Man darf auch nicht vergessen, den Pinguin in dem Film. Auch eine grandiose Performance von Colin Farrell. Ja, ich würde den auch tatsächlich vor Batman platzieren. Also vor dem 1989er Batman.
Erstmal auf die 5 vielleicht?
100 Pro. Also also ich vergesse auch gerade irgendwie so, was alles noch kommt und so.
Ja,
aber deswegen finde ich ihn da auch noch okay. Ich bin auch mit dem Ende nicht so ganz zufrieden, weil ich finde, dieses Ende, dass Gotham geflutet wird, wirkt irgendwie viel zu groß. Ich finde, das ist irgendwie sowas, das ist so eine Bedrohung, die hätte ich mir für den letzten Teil von diesem The Batman-Film irgendwie erwartet, weil ich frage mich so, wie soll man das jetzt noch toppen, dass Gotham geflutet würde?
Also, dieser The Batman hat auch ein paar einfach grandiose Szenen. Ich denke an das umgekippte Auto oder diese Szene mit dem stroboskopischen Licht in dieser Halle. Ich denke daran, dass hier an so Details gedacht wurde, wie das Bruce Wayne schwarzes Make-up um die Augen hat, damit das auch mit dem Kostüm funktioniert, was halt viele Batmans einfach ignorieren.
Batman
Forever hat es, das stimmt. Aber das sind so Details, an die Gott sei Dank gedacht wurde. Und halt auch, ich bin ja ein großer Fan von The Long Halloween, dieser Comic-Reihe. Und ich finde, man merkt schon sehr, dass das sehr davon auch inspiriert ist, diese Mafia-Geschichte.
Das ist richtig geil. Ich finde auch, Batman hat hier einen der besten Entrance-Szenen. Das ist auf dieser S-Bahn-Station und dann kommt er, man hört es nur so, seine Schritte und auch hier der Soundtrack ist großartig.
Das wollte ich nämlich gesagt haben.
Also, das ist schon ein gutes Gesamtpaket, dieser Film.
Ja.
Der Soundtrack schiebt auch an.
Den
finde ich toll. Ich mag auch Andy Serkis als Alfred, finde ich, darf man auch irgendwie nicht vergessen. Zoe Kravitz als Catwoman ist auch sehr gut reingeschrieben. Also, ich finde auf jeden Fall, also, es ist definitiv
Wir sind bisher einer Meinung, Leute.
Ja, langweilig.
Kein Streit, keine
Konflikte. Nein, noch nicht.
Kommt noch, hoffentlich.
Komm bis jetzt. Okay, ich pack mal was aufs Treppchen. Ich glaube, ich kann mich an diesen Film erinnern. Mhm. Ich war in der Pressevorführung.
Okay, sollte sein.
Und bin da rausgegangen und war komplett begeistert und habe mich gefragt, habe ich gerade einen der besten Filme der letzten Jahre gesehen, so Punkt, überhaupt? Mhm. Und bin ins Studio gegangen von uns.
Aha, das ist
und habe euch gesagt, guckt diesen Film und ihr seid danach ins Kino und habt zugestimmt, dass das grandios ist. Ich pack's sofort aufs Treppchen, ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber diskutieren. Spider-Man Into the Spider-Verse.
Ja. Cool.
Ich würde fast nur einen nach vorne schieben. Von meinem Gefühl, also jetzt, also Platz, also Stand jetzt wäre er auf jeden Fall von allen Filmen, die wir bisher haben, ist er die Eins.
Ich packe ihn mal zwischen die 1 und die 2, weil für mich wird der auf jeden Fall Top 3 sein.
Also Minimum, bei mir auch. Ja. Ich finde, das ist ein wirklich grandioser Film. Also
ich sag mal was Freches, der ist ja sehr kreativ und das ist geil. Es ist natürlich, jetzt kommt der Trick, es ist natürlich einfacher, animiert sich Freiheiten zu nehmen als in einem Live-Action-Film. Deswegen hat er diesen Vorteil, er kann sich austoben, weil die Möglichkeiten einfach da sind.
Plus Multiversumsgeschichte.
Genau.
Aber richtig gemacht.
Hier der wie heißt der dunkle Spider-Man, der von Nicolas Cage
Spider-Noir.
Spider-Noir, großartig.
Ja.
Ich mochte ihn sehr.
Spider-Ham aber auch.
Ja, auch. Ich weiß gar nicht, mit wem ich im Kino war.
Jonas, das weiß ich noch.
Und ich glaube, es lief auch nicht. Wir waren in einem Kino in Köln und es war nicht gut. Also das Kino an sich, aber der Film war großartig. Und das Kino war auch voll. Und ich glaube, er hat ja auch einen Oscar gewonnen.
Ja.
Das ist der erste Oscar-Preisträger hier im Ranking, glaube ich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wer da alles Oscars gewonnen hat. Auf jeden Fall doch, aber nicht auf der Eins.
Also man muss auch dazu sagen, man muss so ein bisschen die Klammer auch aufmachen und darüber sprechen, wie es behind the scenes lief. Weil das war wohl gerade für die Künstler und Künstlerinnen, die Effekte gemacht haben, wohl teilweise die Hölle. Hm. Sowas muss man erwähnen. Also Lord Miller Productions, die Produktionsfirma von den Regisseuren, Phil Lord und Chris Miller, die haben wohl sehr, sehr, sehr viel abverlangt von dem Team. Ich verwechsel übrigens immer die Vornamen. Es ist Phil Lord und Chris Miller, ne? Nicht Chris Lord und Phil Miller.
Nein.
Es ist Phil Lord und Chris
Miller. Phil Lord und Chris Miller,
ja. Aber nichtsdestotrotz, ne, wenn wir über das Ergebnis, das Resultat sprechen, ist es für mich von diesen 23 Filmen auf jeden Fall Platz 1 verdächtig. Es kommt noch was?
Ja, also ich schließe mich dem komplett an. Und ich finde es auch, wir müssen jetzt hier auch mal reden, so bei den verschiedenen Spider-Man, das ist ja diesmal Miles Morales und nicht Peter Parker, um den es geht. Und finde ich auch. Also ich finde Miles Morales eh bei den Spider-Man so sehr unterschätzt, weil ich finde es für mich fast so ein. Ja, natürlich hat Peter Parker so ein größeres Erbe, weil es einfach viel mehr um Peter Parker geht. Aber ich finde, Miles Morales darf man nicht unterschätzen. Ich finde, es ist so eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und es macht sehr viel Spaß. Auch mit dem Prowler noch drin und allem Möglichen. Und eine sehr tragische Geschichte.
Ja, und wenn wir über die Spider-Man-Spiele sprechen, Spider-Man und Miles Morales ist auch ein grandioses Spiel.
Voll.
Also. Ja.
Und er bewegt sich einfach cooler als Peter. Ich weiß nicht, er kann auch im Spiel macht er coolere Stunts und alles Mögliche.
Ja, dieses Spiel mit den Framerates und allgemein die gesamte Optik der Effekte, das ist schon wirklich, das macht unfassbar viel Spaß, Into the Spider-Verse.
Und man muss ja auch wirklich sagen, so Spider-Man Into the Spider-Verse hat den Animationsfilm auch praktisch nochmal so resettet, weil sehr viele Filme danach sind ja nach der Optik dann gefahren, vor allem so
Mayhem.
Ja, genau.
Turtles,
Mayhem. Auch hier DreamWorks mit den gestiefelten Kater. Ja. Alles geht so sehr jetzt in diese Animationsfilmrichtung. Und das ist so, muss man auch diesem Film einfach mal wirklich so sagen, es hat er toll gemacht.
Ja.
Hat er den Weg geebnet.
Ja, dass er sich was getraut hat, ist auf jeden Fall. Ich würde ihm auf die 2 schieben.
Wir können rumbauen. Niemand sagt, dass wir es festlegen, dass wir es fixieren. Wir können ja noch schieben, wenn was anderes kommt. Aber wir sind uns einig vor The Batman, ne?
Ja.
Okay.
Ja.
Dann.
Oh.
Nach einem Film, für den wir ganz viel Liebe empfunden haben, kommt ein Film, für den wir weniger Liebe empfinden. Wenn ich übrigens diese Zettel so halte, seht ihr das auf der
Bisschen, Seite? Ich sehe mal so ein bisschen Farbe durch. Jetzt kommt was Blaues.
Ja, es ist was Blaues. Es ist blau Avatar. Bedeutet ein Batman-Film.
Das stimmt.
Und es ist ein Film, der in 2 Editionen existiert, wie alle Filme dieses Regisseurs.
Okay.
Nämlich Batman wie Superman,
Dawn
of Justice von Zack Snyder.
Da hatte ich vergessen, dass der drin ist.
Ja, so, ich auch.
Und damit haben wir den ersten Ben Affleck Batman.
Ja.
Ja.
Der hat ja nie einen Solofilm bekommen.
Obwohl er es meiner Meinung nach verdient hätte. Ich mag den Ben Affleck Batman sehr, gerade durch seine Physis, also man muss eh bei all diesen Schauspielern immer differenzieren, weil sie spielen ja im Prinzip immer mindestens zwei Figuren, nämlich einmal Spider-Man bzw. Batman und einmal halt Bruce Wayne oder Peter Parker / Miles Morales. Deswegen, ich mag den Ben Affleck Batman. Ich habe eine Schwäche für ihn. Ich finde, es gibt bessere, ich finde, es gibt schlechtere. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Batman wie Superman mich damals echt enttäuscht hat. Ich finde den unrund. Ich finde, das Marketing hat komplett verkackt, indem es bereits im Vorfeld, gerade in den Trailern, viel zu viel schon verraten hat, was dem Film meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich sehr geschadet hat. Heißt jetzt natürlich nicht das Resultat daraus, dass der Film in irgendeiner Form besser oder schlechter ist wegen seines Marketings, aber es spielt ja schon eine Rolle, wie man so einen Film das erste Mal wahrnimmt. Ich finde aber so oder so diesen Film, der hat ein paar so dämliche Momente. Dieser gesamte Martha-Dialog, Martha, ist furchtbar geschrieben, finde ich.
Ja.
Ich mag auch Henry Cavill als Superman eigentlich sehr. Also sehr vieles in mir möchte diesen Film mögen und Zack Snyders sehr comicnahe Interpretation auch mögen. Da steckt ja auch sehr viel von sowas wie The Dark Knight Returns drin.
Die Comics.
Genau.
Ja.
Und ja, was sagt ihr?
Also ich mach's ganz kurz. Ich finde, man kann es wirklich sehr, sehr simpel ausdrücken. Mit diesen Figuren, Batman versus Superman, muss man mindestens einen soliden Film machen. Mhm. Und das hat Zack Snyder nicht geschafft. Und ich finde, es ist krass, dass man einfach mit diesen beiden Figuren einen schlechten Film gemacht hat. Geht nicht in meinen Kopf rein, weil da muss man einfach mindestens eine solide Geschichte raushauen.
Ich fand es damals ganz interessant, als es hieß, dieser Film kommt und die Leute so, wie soll das denn gehen? Superman zermatscht Batman.
Viel stärker.
Und so, Leute, es gibt den schon bereits genannten Comic. Und hätten sie den oder hätte Zack Snyder diesen Comic einfach verfilmt. Und ne, man muss nicht mal was alles ändern. Das wäre ein super Ding gewesen wahrscheinlich. Viel runder, weil der ist so düster und hat noch ein paar Elemente mehr. Mir tut es irgendwie hier für alle Leute ein bisschen leid. Vor allem Henry Cavill. Ich mag den auch als Superman. Das Clark Kent sehr. Ich finde, der hat ein paar visuell schöne Szenen. Also diese ist ja viel im Regen, viel Dunkelheit. Manchmal wirkt es ein bisschen zu digital alles, also zu viele Effekte.
Mhm.
Und dann versaut er es halt auch mit seiner Länge und mit so Bohai und so. Er will viel zu groß sein.
Und ja, dieses CGI-Geballer vor allem wieder mit den Strahlen. Ja. Und das sieht alles irgendwie gleich aus. Das ist so austauschbar, in welchem Film jetzt gerade dieser Effekt und jetzt wieder diese Großstadt hier mit dem CGI-Strahl irgendwie zerstört wird, ohne jegliche Kreativität dahinter. Das ist sehr schade. Ja. Ich glaube, ich finde den nicht so schlecht wie ihr. Also ich finde den, ich finde, es gibt so ein Okay, das sehr viel Spaß macht, wie bei Spider-Man Homecoming. Und es gibt so ein, ja, der Film ist okay. Und das ist bei mir Batman wie Superman definitiv so Letzteres.
Ja.
Ich meine, Miller hat es sogar geschafft, eine extrem geerdete, sehr düstere, also der Comic-Autor Miller hat The Dark Knight Returns geschrieben. Und da gibt es sogar einen alten Batman, der aus dem Ruhestand kommt und körperlich total kaputt ist und auch die ganze Zeit krank, verletzt, was auch immer ist und trotzdem halt in diesen Kampf mit Superman geht, weil da auch Ideologien aufeinandertreffen und das alles auch sehr aus medialer Sicht immer beobachtet wird und hier und dort hinterfragt wird. Das ist ein sehr, sehr, sehr kluger Comic. Und Zack Snyder hat das hundertprozentig nicht getroffen, hatte es aber stellenweise vor. Und ich finde, daran erkennt man einfach, wie sehr dieser Film in bestimmten Themen scheitert. Ich mag ihn nicht besonders, aber ich finde ihn auch nicht schlecht. Er ist okay. Wobei man auch da sagen muss, es gibt da auch den Snyder Cut, der länger ist.
Ich glaube, dieser Film verhebt sich halt auch darin, weil er Teil des DCU ist. Also nicht für sich gestellt, weil hätte man jetzt den Comic verfilmt, da sind ja so viele Teile drin, die auch komplett noch nirgends in dem Film aufgetreten sind. Also diese Gang, die da mitspielt, dieser Robin, wenn den Comic nicht gelesen hat, will ich nicht zu viel spoilern. Das ist ja alles sehr krass und anders gewesen. Ich finde, er hat halt echt ein paar gute Momente, dieser Film. Also auch mit diesem, wie war das mit diesem, ja, wenn Superman zum ersten Mal blutet und das ist so, das hat schon was. Klar, dann kommt halt der Martha-Moment, das macht alles kaputt.
Ja.
Ich finde ihn auch nicht so, ich habe den zweimal gesehen tatsächlich. Ich finde, der macht mich nicht wütend, der enttäuscht mich. Enttäuscht mich.
Ich würde ihn vorerst so hier irgendwo 13, 14, so zwischen Homecoming und Batman Forever platzieren. Du würdest ihn noch da drunter packen.
100%. Ich würde ihn auf 17 setzen.
Ich auch. Also ich würde ihn auch nach hinten setzen, weil ich finde, der ist so einfach so ernst. Die sind alle so, oh, die sind alle so, oh, grimmig und oh, alles ist so,
und, puh.
Hinter Spider-Man 3.
Ja. Ich finde, wir müssen mal Batman, wir dürfen den einen Hauptdarsteller aus Batman nicht vergessen, das Batmobil. Ich mag dieses Batmobil nicht so.
Ja, ich auch nicht.
Ich finde, das ist so platt vorne und es sieht nicht cool aus.
Gar nicht mehr, wie das da aussah.
Es hat vorne so Maschinengeschütze kommen da raus und sowas.
Ich muss ganz ehrlich sein, mir tut's ein bisschen weh. Vor allem für mich ergibt das keinen Sinn, dass Batman Forever.
Ja, aber der ist halt drüber. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, wir sind da sehr, sehr campy und wir verzeihen Schumacher das.
Ja,
vielleicht ist wirklich so dieses. Weil Batman wie Superman wird nie witzig werden. Während Batman Forever.
Ja gut, das ist Zack Snyders Comic-Stil, ne, natürlich, also sein sehr comic-naher Stil. Ja. Aber, also ich hätte hier, wenn wir ein Veto hätten, hätte ich hier mein Veto eingelegt, in Batman wie Superman, definitiv vor diese beiden Filme.
Lass uns das noch nicht so final sehen und mal gucken, was noch kommt, weil ich kann sein, dass es nur ein bisschen
stimmt. Okay, aber hier kommen die Kommentare. Weil ich glaube, Batman wie Superman hat in der breiten Menge Masse mehr Unterstützer als in diesem Raum auf jeden Fall. Okay. Jetzt kommen wir zu einem Film mit einem Hauptdarsteller, der, ich glaube, dieser Film war damals sehr umstritten. Ich glaube, über die Jahre ist der bei vielen Menschen so ein bisschen in der Gunst gestiegen. Und ich mag ihn. Es ist meiner Meinung nach nicht die beste Verkörperung von Peter Parker, aber vielleicht die beste Verkörperung von Spider-Man. Wir haben nämlich The Amazing Spider-Man.
Ach.
Andrew Garfield.
Ach. Ich wusste, das ist eine gute, dass du das jetzt nicht über den zweiten Teil gesagt hast, aber da reden wir später drüber. Ich stimme dir vollkommen zu, was die Darstellung von Spider-Man da angeht. Endlich mal ein Spider-Man mit einer großen Klappe, der viel rumspringt. Ich fand die Animation, damals lief dieser Film in 3D im Kino und da sah ich zum ersten Mal im Kino und dachte so, geil, 3D bringt ein bisschen was, wenn man halt durch die Häuserschluchten mit Spider-Man schwingt. Das hat Spaß gemacht, hat aber auch so Spaß gemacht. Ich mag Andrew Garfield. Er ist vielleicht ein bisschen alt und er ist halt nicht mehr der Außenseiter, sondern er ist halt ein gut aussehender Typ, der halt, der ist cool. Der Typ ist halt cool und nicht so der klassische Peter Parker.
Ja.
Aber als Spider-Man ist er großartig.
Aber ich finde gerade die Dynamik zwischen Andrew Garfield und Emma Stone, also hier ist es ja auch nicht MJ, sondern Gwen Stacy, ja. Die mochte ich tatsächlich mehr als zwischen Tobey Maguire und Kirsten Dunst.
100%, aber das liegt auch ein bisschen an Tobey Maguire, muss man, glaube ich. Also ich weiß nicht, ich finde.
Hast du es gegen Tobey gesagt?
Entschuldigung. Du wirfst mir ein bisschen Sand ins Auge, ein bisschen Dreck.
Oh.
Also, noch einmal.
Andrew Garfield-Fan.
Also, ich bin Andrew Garfield-Fan. Ich bin mit diesem Film auch aufgewachsen. Ich war 12, als dieser Film erschienen ist und ich habe ihn geliebt. Ohne Ende. Für mich war das so mein Spider-Man. Ich habe natürlich auch die Tobey Maguire-Filme früher auch schon gesehen, aber so richtig, dass ich das aktiv so im Kino auch miterlebt habe, war das so bei The Amazing Spider-Man das erste Mal.
Ja.
Und ich fand das toll. Ich mochte auch, muss ich wirklich sagen, Martin Sheen ist für mich der beste Onkel Ben. Ich finde, es ist einfach so putzig. Der ist
grandios. Ja.
Und ich weiß es nicht. Ich habe wirklich sehr viel Liebe für diesen Film. Und ich mag auch diese Storyline, die er eigentlich so öffnet. Und das macht mich auch bis heute noch so ein bisschen traurig, dass es nie zu Ende gedacht wurde, sondern dass mit Teil 2 dann diese Reihe irgendwie ein frühes Ende gefunden hat. Weil ich hätte gerne eigentlich noch mehr gesehen, wo das hingegangen wäre.
Ich auch. Vor allem, also hier, das Ganze hat ja auch so ein bisschen was fast schon Shakespeareisches, weil ja hier im Gegensatz zu der Sam Raimi-Trilogie ist ja dieser Spinnenbiss nicht mehr random. Das hat ja, ich weiß, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, wie das im Plot war, aber das hat ja eine Verbindung zu Peter Parkers Eltern und so weiter und so fort. Und das hat, finde ich, diese Geschichte, das war so schon ein schöner Spin da in die Geschichte rein. Und ja, ich mag diesen lean and mean Spider-Man, der sehr athletisch ist und auch ein bisschen technologisiert, definitiv mehr als Sam Raimi Spider-Man, aber ich finde, das ist ein runder Film.
Voll.
Ich weiß nicht, wie ihr das
aber
seht.
Also, wenn ich mir jetzt unser Ranking so angucke,
ja.
The Batman ist definitiv besser, Batman ist besser. Ich bin bei Homecoming jetzt nicht ganz so, ich würde Homecoming wegschieben, ja, ich würde Homecoming weiter nach unten schieben.
Ich sag's euch, Lenny ist irgendwo hier.
Nein. Da so, also ich würde ihn meiner Meinung nach, aber ich beuge mich gerne. Ich bin schwach. Ja. Ich würde ihn zwischen Batman und The Batman packen. Aber ich verstehe auch, wenn ihr eine Liebe.
Das können wir nicht bringen.
Ja, aber ich finde es auch so schön, wenn man drüber nachdenkt. Der Regisseur von The Amazing Spider-Man heißt Mark Webb.
Das stimmt.
Und sorry, er wurde dafür gemacht, diesen Film zu machen.
Ja.
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 Ja. Also, ich glaube,
Aris
und ich sind, glaube ich, eher hier zu.
Ich akzeptiere das aber auch.
Tim Burton's Batman und Spider-Man Homecoming. Also, definitiv besser als Homecoming, finde ich.
Ja. Da diesem Iron Man-Ding, das ist
so. Ja, also, ich finde auch, man muss halt auch wirklich mal sagen, The Amazing Spider-Man ist so ein Film, den man losgelöst für sich schauen kann. Spider-Man Homecoming funktioniert ja auch, natürlich auch irgendwo losgelöst für sich, aber auch trotzdem immer im Kontext des MCUs. Und ich finde es immer schön, so ein Film, der nur für sich steht, zu haben.
Mir ist gerade was aufgefallen. Wir haben schön generationenübergreifend, hier haben wir einen Mann in seinen 40ern, in seinen 30ern und in seinen 20ern hier, um dieses Ranking zu machen. Das heißt, es ist wissenschaftlich definitiv.
Genau,
besser geht's nicht.
Ja. Richtig.
Nächster Film.
It gonna be.
Schön, dass Jonas die direkt hintereinander gepackt hat.
Oh Gott.
Jetzt fangen wir an zu diskutieren, weil ich den wirklich im Gegensatz zum ersten. Okay, ich hau ihn einfach mal rein. The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro, also direkt das Sequel.
Scheiß auf Electro heißt der. Den habe ich im Kino gesehen und ich war so enttäuscht. Also, man kannte ja auch diese Plotline mit Gwen Stacy, was passiert. Das ist ja auch alles nichts neu. Ich fand es auch dramatisch, muss ich ehrlich sagen. Aber ich fand Elektro und alles, was so drumherum ist, dieser Film hat im Gegensatz zum ersten so gar nicht mehr gut funktioniert. Ich war sehr enttäuscht. Und hier wird ja auch dieses Tor aufgemacht, von wegen, da kommen noch so viele Gegner mehr. Da wird ja angeteased, wie da alles kommen soll noch. Und ist ein bisschen schade. Und er hat auch diesen realistischen Anspruch. Da gibt es ja, glaube ich, am Ende ist die Rhino-Szene, oder?
Richtig.
Ja.
Dann halt kein mutiertes irgendwas ist, sondern halt ein Typ in einem fetten, wie auch immer, Nashorn-Kampfanzug baut, also Iron Man auf LSD oder so. Ich finde den richtig doof. Und es musste ja ein weiterer Film gedreht werden, damit Elektro irgendwie so Redemption-Arc kriegen kann, damit es nicht ganz so scheiße für ihn ist.
Also ich finde Jamie Foxx' Performance als Elektro auch wirklich grenzwertig, to be honest.
Ja.
Es ist fast schon, da sind wir fast schon so im Schuhmacherbereich.
Ja. Und guck mal, ne, du hast ja eben gesagt, bei Amazing Spider-Man, dass es so in Peter Parkers DNS schon irgendwie verankert ist mit dem. Mhm. Hier fällt der Typ einfach in einen Pool mit Elektroalen hier sowas und ist auf einmal Mr. Elektro. Was?
Also. Die Sache ist,
ist so lächerlich.
Lenny, du hast eben noch gesagt, du wolltest mehr von dieser Filmreihe. Das war der Film, der diese Filmreihe begraben hat.
Das stimmt. Und es macht mich auch ein bisschen traurig, weil.
Ach, jetzt kommt das
Plädoyer. Jetzt kommt mein Plädoyer. Ich finde trotzdem, der Tod von Gwen Stacy, Spoiler, in diesem Film ist. Der hittet jedes einzelne Mal. Der hittet
den Clown so richtig, ne?
Also, nein, aber wirklich, also ich finde dieser Moment, also wie das auch inszeniert ist, wie sie wirklich auf diesen Boden aufschlägt, ist furchtbar. Ja, ich weiß, aber er macht es einfach richtig gut. Er inszeniert es richtig toll, wenn er da wirklich nochmal darunter springt, so in Zeitlupe. Das kriegt mich und ich finde, das wertet diesen Film für mich nochmal tausendmal mehr auf. Aber das
ist mutig.
Aber ich stimme zu, Elektro ist kacke. Und leider ist dieser Film auch ein bisschen vergessen. Ich mochte das Suit-Upgrade, das er bekommen hat in dem Film. Ich mochte das, dass er hat die Augen sind größer geworden und sind mehr comic-nah.
Ja.
Aber damit gehe ich auch nicht mit. Auf der doch, so ganz weit unten.
100%.
Nein.
Nee, also ich habe den ganz nach unten gepackt, noch hinter Batman wie Superman.
Also ich sehe ihn vor Batman wie Superman.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde, Batman wie Superman hat mehr coolere Szenen dann, die ihn ein bisschen retten. Und Amazing Spider-Man ist halt so, hat halt eine tragische Szene und ja, die ist sehr tragisch, aber die rettet
nicht.
Die rettet diesen Film nicht. Dafür gibt es das halt schon in den Comics und so.
Ja.
Da kann ich die Comics
lesen. Also der ist bei mir auf jeden Fall so Bottom 5 auf jeden Fall.
Ja,
muss ich ganz ehrlich sagen.
Definitiv.
Ja, okay. Aber ja,
Lenny würde, okay.
Es ist 2 gegen 1, ich kann da nicht.
Wie heißt der Schauspieler nochmal? Sein Dude.
Dane DeHaan.
Dane DeHaan, ja.
Den man aus The Cure for Wellness kennt.
Ja, der immer so ein bisschen kränklich.
Valerian und
ja,
so.
Ja, der immer so ein bisschen kränklich aussieht.
Ja.
So. Und auch hier, also.
Er spielt ja auch einen Kranken.
Ja, aber die haben so eine ganz komische Beziehung miteinander.
Ja.
Okay, ich mache mal kurz ein Zwischenfazit.
Yes.
Mhm. Und wir sagen auch gleich, wo wir uns vielleicht nicht wohlfühlen. Wir haben gerade aktuell ganz oben Spider-Man Into the Spider-Verse. Danach The Batman von 2022 von Matt Reeves. Dann Tim Burtons Klassiker Batman von 1989. Dann Mark Webbs The Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield von 2012. Dann Tom Holland in Spider-Man Homecoming im MCU. Dann Batman Forever, Spider-Man 3, Batman wie Superman und The Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro. Wir haben gerade schon gehört, Lenny ist mit Rise of Electros Platzierung nicht hundertprozentig einverstanden. Ich hätte auch Tim Burton noch weiter oben angesetzt. Marius, wie ist es bei dir?
Mir geht's genauso. Mir tut gerade so ein bisschen Batman von 89 ein bisschen leid, weil so nah an diesen Spider-Man-Filmen sind, die alle so mit sind. Und dieser Batman
Wir haben
ist
noch nicht
mit.
Alles. Wir haben ja noch nicht alles.
Wir haben noch nicht alles. Da kommt.
Aber der gehört eigentlich mehr nach oben.
Ja. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Wir sind bei einem gewissen, wir waren eben bei einem Chris mit Spider-Man Into the Spider-Verse und ich glaube, wir sind da irgendwo in der Nähe. Wir haben hier zwei Chrisse, die in dieser Reihe eine Rolle spielen, nämlich Christopher Nolan und Christian Bale.
Mhm.
Batman Begins.
Ha. Ja, ist gut.
Leute, ich sag's einfach, ich platziere den jetzt mal irgendwo und ihr sagt, ob ihr mir zustimmt. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich den vor oder hinter Spider-Man Into the Spider-Verse.
Was? Okay.
Also wahrscheinlich eher dahinter. Aber für mich ist der ganz oben mit dabei. Also das war, ich habe eben einen Paradigmenwechsel angedeutet und für mich war das der erste Batman, wo ich als Jugendlicher gesagt habe, endlich, finally. Also das war für mich wirklich ein 2005 extrem prägender Film. Also, ich finde, es ist immer noch eine fantastische Batman-Origin-Geschichte, ohne irgendwie Klischees zu wiederholen und gleichzeitig so eine gewisse Komplexität drin zu haben. Ich mag Christian Bale als Batman sehr. Es ist für mich ein extrem toller, toller, großartiger Film. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also, als dieser Film rauskam, habe ich Abi gemacht.
Mhm.
Und wir sind dann in Urlaub gefahren und am Abend vorher gesagt, komm, wir gehen ins Kino. Und dann haben wir diesen Film geguckt.
Mhm.
Und das hat mich schon so ein bisschen vom Hocker gerissen. Also auch diese realitätsnahe, was für mich ein kleiner Abstrich ist, das ich mir auf keinen Fall einsetzen würde, ist halt, es ist eine Origin-Geschichte.
Ja.
Und das heißt für mich immer zu wenig von der jeweiligen Person. Also die Entwicklung ist interessant, aber ich möchte mehr Batman sehen und weniger von der Story. Aber es war trotzdem richtig faszinierend zu sehen. Wie es gemacht ist, es ist geerdet halt, sehr realitätsnah, vielleicht ein bisschen zu sehr. Ich mag es, wenn es ein bisschen abgedreht wird.
Das ist gar nicht.
Wobei Ra's al Ghul und so weiter, die ganze Storyline, das ist schon auch.
Aber ich mag so, also zum Beispiel, nimm mal Batman, ne? Also von 89.
Ja.
Der fällt in den scheiß Säuretank und ist dann so, ne? Also dieses, oder jemand mutiert, jemand ist irgendwie, verändert sich irgendwie und wird dann nicht wahnsinnig. Das mag ich halt. Hier ist sehr geerdet, aber Christian Bale ist definitiv der beste Bruce Wayne.
Und
ich mag ihn auch als Batman. Viele mögen ihn als Batman nicht, aber ich mag ihn.
Ich mag
Christian Bale halt sehr, deswegen.
Was immer parodiert wird, ist halt die Stimme, ne?
Ja. Aber trotzdem hat er auch richtig schöne spooky Momente. Also gibt es diese Hafenszene bei den Containern, wenn er dann so erstmal so einen richtigen Auftritt hat und da ist kommt dieses, wo bist du? Hier. Und dann taucht er so direkt hinter ihm auf und im Kino war das schon ein geiler Moment auch. Ich mag den Film. Ich sehe ihn da ganz gut platziert.
Was mit dir, Lenny?
Ich stimme bei allem zu. Ich finde, ich muss noch sagen, ich finde erst von allen Nolan-Filmen auf jeden Fall der abgedrehteste, weil man da ja auch noch ein Gotham hat, was nicht einfach nur, ist es Chicago?
Die haben doch auch riesige Sets gebaut.
Genau, und das ist, also das wirkt, glaube ich, ich finde schon, es wirkte mehr wie so ein bisschen Burton-mäßiges, so vom Design von Gotham auch, dass diese riesige Hochbahn und alles drin war.
Die Monorail.
Genau, ich mochte das sehr. Ich bin trotzdem irgendwie nicht so ganz weit vorne mit dem. Also ich würde ihn in meinem Herzen würde ich ihn zwischen The Batman und Batman packen, weil ich dann doch irgendwie finde, was danach von Nolan kam, das sehe ich weiter vorne.
Also wir diskutieren quasi, ist die Diskussion gerade, ist Batman Begins besser als The Batman von 2022?
Ja. Ich würde sagen, nein.
Ich würde auch sagen, ja.
Okay, dann ist es 2-1. Also ich akzeptiere es auf jeden Fall. Es ist ein sehr guter Film. Also kann ich nichts gegen sagen.
Also wir können jetzt das jetzt auch ausdiskutieren.
Nee, also du, ich bin harmoniebedürftig. Ja. Ich will nicht streiten.
Aber schieben wir auf die 3, oder?
Ja, also das ist ja hier alles noch nicht final platziert. Ne?
Also ein Ticken runter vielleicht.
Aber gucken. Ja, also ich muss auch sagen, es ist auch ein bisschen ein geiler Moment, als der Film dann endet mit einfach dem Joker, also der Karte.
Ja, der lässt dann den Siegenkarte. Oh, das ist der Punkt so, oh, ich will mehr. Und dann dauert es 1000 Jahre,
bis er. Und der Cast ist ja auch wirklich toll. Wir haben mit Gary Oldman.
Vor allem
und
Nolan hat ja auch zwischen seinen Batman-Filmen immer krasse Filme gemacht. Ich glaube, zwischen den beiden hat er Inception gemacht, glaube ich. Bin mir nicht sicher.
Nee, Inception kam 2010 und
dann, was hat denn jetzt?
Prestige vielleicht.
Prestige kann sein, ja.
Was aber auch hier bei diesem Film kontrovers diskutiert worden ist, ist das Batmobil. Mhm, ja. Was sagt ihr zu diesem Batmobil, der Tumbler, weil es ja kein richtiges, sondern eher so ein Panzer ist?
Wir haben den ja in echt gesehen, ne?
Ja. Wie fandet ihr den Panzer?
Ich mag diese gesamte Interpretation von Batman, um ehrlich zu sein, weil es halt so geerdet ist und so wirklich in die Realität gedacht ist, ohne aber die Comic-Ursprünge irgendwie außer Acht zu lassen. Mhm. Ich mag den Tumbler. Ich mag, dass die gesamte Ausrüstung von Batman und auch die auch diese verzerrte Stimme und auch die Action, die da drin steckt. Hey, wir müssen auch über Cillian Murphy mal sprechen als Scarecrow, der einfach großartig. Fantastisch ist. Also
ja, und da haben wir dann auch wieder diese abgedrehteren Momente, wenn dann zum Schluss ganz Gotham dann von diesem Giftgas dann eingenommen wird und Batman dann ja auch diese Reiter und alles Mögliche sieht.
Diese Halluzinationsszene, wo er die Fledermaus dann ist.
Ja.
Also ja, ich finde, es ist ein sehr guter Film. Ich finde dann trotzdem.
Es ist nicht nur ein sehr guter Batman-Film, es ist ein sehr guter Film.
Das stimmt. Und man muss halt auch mal wirklich sagen, es ist das erste Mal so Batman wirklich komplett so gedacht, gefühlt wie in den Comics. So ernst, natürlich gibt es auch viele Comic-Interpretationen, aber ich finde so, das ist das erste Mal so ein richtiger Batman-Film.
Ja, ich finde, The Batman ist mehr Batman, weil The Batman ist eher mehr der Detektiv.
Ich weiß, ja.
Hier ist er halt so der Rachel Guy. Nee, aber trotzdem. Auch dafür, dass sich wieder mal was getraut worden ist, so. Es war ja auch so ein bisschen, Batman war ja durch die Schumacher-Filme halt weg. Das war so Kassengift. Mhm. Und so, Batman ist Larifari. Es war ein bisschen wieder wie damals mit Adam West. So, Und dann kommt da dieser super ernste Nolan-Film und hat ihn wieder in Fahrt gebracht. Und ich glaube, danach kam die erfolgreichste Zeit für Batman auf der Leinwand ever, oder? Also ich meine, die nächsten Filme, die da kommen, waren sowas von erfolgreich.
Okay, Marius, du hast Lenny und mich gehört. Du bist das Zünglein an der Waage. Batman Begins vor oder nach für Batman?
Vor, also der ist.
Okay, dann ist das entschieden, Leute. Das ist
okay.
Aber jetzt, ich glaube, jetzt beginnt das große Diskutieren. ich glaube, wir sind uns alle einig, was den nächsten Film angeht. Aber ich glaube, die Platzierung, da bin ich jetzt sehr gespannt, wo wir ihn platzieren werden. Die Rede ist von. Ich meine, wir hatten gerade mit Batman Begins den Beginn einer Trilogie und jetzt haben wir den Beginn einer anderen Trilogie, nämlich Sam Raimis Spider-Man von 2002. Ich weiß bis heute nicht, wie man Sam Raimis Namen
sagt.
Raimi.
Sam Raimi. Sammy.
Sammy Raimi. Grandioser Regisseur, den ich sehr, 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 sehr mag. Und ja, das ist der Spider-Man. Du hast eben, Lenny, für dich ist ja The Amazing Spider-Man der Film deiner Kindheit, der Spider-Man deiner Kindheit. Bei mir ist es halt, das sind halt genau
die 10 Jahre zwischen uns, ne?
Genau, bei mir war das nämlich Tobey Maguire's Spider-Man. Da saßen wir im Kino und dachten uns, hui, das ist mein Film. Der ist immer noch ein bisschen, ich meine, klar, da steckt, also da ist so ein bisschen Pathetik und so Over-the-Topness drin.
Der ist auch campy.
Der ist auch campy stellenweise natürlich auch ganz absichtlich parodisierend, natürlich, das will ich dem gar nicht absprechen. Aber es gibt Momente, die sind ein bisschen drüber.
Ja.
Aber es ist halt, also ich versuche nur gerade mir irgendwas aus den Fingern zu saugen, was ich an diesem Film nicht mag.
Ich kann dir sagen, was ich nicht mag an dem Film.
Oh, ja.
Das liegt an seinem Alter. Es gibt ein paar Effekte, die sehen nicht mehr gut aus. Es gibt so eine Sicht von oben, wo das erste Mal quasi so auf den Häuserdächern laufen. Das sieht einfach aus wie GTA 1 gefühlt. Es sieht nicht gut aus, wie dieser digitale Tobey Maguire von Dach zu Dach springt, leider. Aber ansonsten. Es war ja neu oder relativ neu, dass Spider-Man seinen Spider-Web so aus den Handgelenken spritzt. Das wird ja, glaube ich, auch in irgendeinem Film nochmal aufgegriffen, so von wegen, das ist ekelhaft. ich glaube, in No Way Home oder sowas.
Ja.
Das irgendwie so. Aber auf jeden Fall, ich mag den Film. Ist halt auch ein Film meiner Kindheit, Jugend. Hab da nicht viel zu kritisieren. Yes, manchmal ein bisschen, die Raimi-Filme sind manchmal ein bisschen kitschig.
Ja.
Gerade was diese Beziehung zu MJ angeht. Ja, aber ich mochte ihn sehr. Ich mag die Origin-Sache hier, gerade wenn er in seinem Zimmer da irgendwie aufwacht und auf einmal so, ist ja auch ein Meme geworden, ne? Brille hoch, Brille runter. Hä, ich brauche die Brille noch oder ich bin jetzt muskulös. Ja. Ich fand's super, diese Transformation von diesem kleinen Nerd zu dem muskulösen Spider-Man, der aber auch seine Probleme hat. Also ich mag den sehr.
Man sagt ja auch immer, man misst die Qualität so eines Superheldenfilms oft auch an der Qualität der Bösewichte, der Villains. Ey, und wir haben Willem Dafoe. Wir haben Willem Dafoe ja. Als grandiosen Harry Osborn in diesem Film. Aber auch den Sohn, ja. James Franco spielt den auch wirklich gut.
Das wäre eine Sache, die ich kurz einwerfen will. Kritik, und zwar eigentlich war geplant, dass Willem Dafoe halt so eine richtige Maske kriegt, die sich halt auch bewegt. Und dann sind sie, glaube ich, ich kann mich nicht daran erinnern, ob es zu spooky war oder ob es zu scheiße war. Und dann sind sie halt zurück zu dieser Rüstung gegangen. Und es gibt diese eine Szene, da entführt er Spider-Man auf dem Dach und fesselt ihn. Und die beiden haben einen Dialog. Ja. Und beide tragen ihre Maske. Und es sieht so komisch aus, weil kein Mensch hat irgendwelche Gesichtszüge, die sich bewegen. Ja. Und das ist so ein bisschen so, what? Ich hätte ihn lieber tatsächlich mit so einer richtigen Goblin-Maske gesehen. Das finde ich, glaube ich, geiler.
Ja.
Aber Willem Dafoe großartig.
Ja.
Dieser Wahnsinn, es ist toll.
Was mit dir, Lenny?
Meme, ne? Ja, absolut. Also generell, die Raimi-Filme, das ist absolutes Meme-Feuerwerk und das finde ich ganz, ganz toll. Ich muss auch hier einfach noch mal so die eine Szene hervorheben und das ist die Szene mit dem Essenstablett. So, das ist so.
Wie viele Takes? 170 Takes?
Ich weiß es nicht, aber es ist so
ikonisch. Ist ja nicht gefaked.
Ja, und ich finde, es ist so krass und ich finde, es ist so ikonisch. Ich liebe den. Also es ist, ich habe wirklich wenig so da zu kritisieren. Es ist so natürlich so ein Produkt seiner Zeit. So auch heute ist er nicht mehr so ganz up to date. Und ich finde aber, das ist so das erste Mal wirklich so. So stelle ich mir eine Comic-Verfilmung vor. Ich finde, es ist wirklich so sehr nah. Es wirkt wirklich, als man so Stills aus dem Comic genommen hat und da einfach verfilmt hat.
Wo würdest du den denn platzieren?
Oh, schwierig. Boah, es ist schwer. Ich würde ihn zwischen The Batman und Batman packen.
Hier? Hätte ich auch gesagt.
Du auch?
Ja.
Ja, okay.
Würdest du ihn?
Ich hätte ihn. Ich finde, Tim Burtons Batman fällt zu weit.
Ja, da müssen wir nochmal gleich drüber reden, auf jeden Fall.
Oh, nee,
ich finde, der fällt zu weit.
Ich finde, können wir noch.
Nein. Ach, mein Herz. Mein Herz
blutet. Vor allem, da kommt ja auch noch was.
Also. Aber also, wir sind uns aber einig hinter The Batman.
Leider ja, aber ich glaube halt, The Batman hat auch echt den Vorteil, dass er neuer ist und dass die Möglichkeiten krass
sind. Aber ich mag die Vibes vom Spider-Man eigentlich ein bisschen mehr. Weil ich finde, die sind einfach.
Ist ikonischer.
Nächster Film: The Lego Batman Movie.
Oh. Eins.
Alter, du sagst Lego? Ja, es ist auf Englisch Lego, sagt man. Aber Lego. Es ist eine Lego Batman Movie. Mit der geilsten Batman-Stimme:
Will Arnett.
Will Arnett.
Oh.
So eine geile Stimme,
dieser
Typ.
Ja.
Das ist übrigens so ein klassischer Schauspieler, gerade hier in Deutschland. Den kennen viel mehr Leute vom Gesicht als vom Namen.
Ja, er spricht BoJack Horseman im Original.
Oder auch Arrested Development natürlich ganz groß. Dieser Film ist natürlich eine Komödie, aber gerade diese Beziehung zwischen Batman und dem Joker ist so clever geschrieben und hat so viel Subtext und so vieles, was man auch aus dem Leben daraus ziehen kann, weil es ja auch tatsächlich irgendwie so ganz klassische Beziehungsmuster thematisiert. Es ist nicht mit in Anführungszeichen, nicht in Klammern, es ist ein durch und durch guter Batman-Film. Ich mag den sehr.
Ich finde das gerade so schwierig einzuordnen, weil er ein guter Film ist, aber er hat natürlich auch die Leichtigkeit des Funny.
Ja.
Weil Dramatik. Ja, gut. Nein, ich will nicht sagen, dass Comedy leichter ist als Dramatik, weil das hängt ja auch zusammen. Das sage ich nicht. Das kann man nicht sagen. Aber ich sag so, es ist, glaube ich, leichter, eine Komödie zu mögen als ein Drama irgendwie. Also ist zugänglicher, würde ich sagen. Aber schwierig ihn einzuordnen, weil ich glaube, so. Hier hinter Top 10 wird ihm nicht gerecht. Aber was mit den anderen Filmen? Fuck.
Also, ich finde es auch super schwer. Also, ich muss sagen, ich liebe The Lego Batman Movie. Der wäre bei mir auch wirklich ganz, ganz weit oben, weil ich finde, der ist hervorragend. Ich lache da wirklich. Es sind super viele gute Gags da drin.
Definitiv.
Und ich mag auch diese Beziehung zwischen ihm und Robin, also diesem ganz, ganz kleinen Robin wirklich. Und ich finde es auch so toll, wie so gezeigt wird, wie er wirklich alleine in diesem riesigen Anwesen lebt und so sich dann was in die Mikrowelle ballert und alles. Also ich finde, es ist wirklich wahnsinnig witzig. Ich mag diesen Song, den er auch da einmal singt.
Und die Liebe für Batman kommt halt komplett durch.
Ja, es ist ein Metafilm.
Ja, definitiv.
Ich hätte einen Vorschlag.
Ja.
Er kommt zwischen Batman und Amazing Spider-Man.
ich hätte ihn tatsächlich auch da platziert. Und ich brauche Lenny noch nicht mal anzugucken. Und ich spüre schon meine Spidey-Senses, die da angehen.
Ich meine, es wird gesungen.
Also
wo hättest du ihn platziert, Lenny?
Boah, schwierig.
Über also, The Batman?
Also, das ist wirklich schwierig. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte ihn fast sogar noch unter Spider-Man gepackt.
Also, wir reden gerade darüber, ob wir den hier oder hier platzieren. Also, zwischen Spider-Man und Batman oder zwischen, also Tim Burton's Batman oder Tim Burton's Batman und The Amazing Spider-Man.
Ja, also ich, ganz ehrlich, komm, packen wir ihn zwischen Batman und The Amazing Spider-Man. Damit gebe ich mich komplett zufrieden, weil man muss auch sagen, so, dieser, The Lego Batman würde niemals existieren ohne den Batman
ja, von und von also, Michael, ne, wenn wir über kulturelle Bedeutung und
Relevanz ja, das so dann,
sprechen, Fußstapfen dann.
Ja, ja, auch wenn ich wirklich sagen muss, Lego Batman, schaut den, der ist.
Ja, guck den.
Und im Deutschen mit Gronkh.
Oh, wir haben ihn doch. Ich dachte, wir haben ihn nicht hier.
Oh.
Wir haben Adam Wests.
Nein.
Batman hält die Welt in der
Hand. Nein.
Ach, du, auf die Eins.
Auf die Eins damit.
Oh. Adam West, der Funny Batman, der Batman meiner Kindheit.
Ende der 60er, ne? Es gab ja diese berühmte Batman-Serie mit Adam West mit und Batman. Allem drum und dran.
Pow.
Also comic-nah. Mit den ganzen Einblendungen.
Wie Einblendung.
Einen Namen? Ich hab's vergessen.
Onomatopoesie. Ah, ja. Ja, das ist ein sehr besonderer Batman-Film. Mit dem, es beginnt damit, dass er gegen einen Hai kämpft und das Anti-Hai-Spray rausholt. Wir haben hier Cesar Romero, heißt der Schauspieler, glaube ich, der den Joker spielt.
Der sich nicht den Bart abrasiert dafür und deswegen übergeschminkt wird.
Mit dem Make-up über dem Schnurrbart, genau. es ist einfach ein. Ich muss sagen, die Serie ist besser als der Film.
Ja. Ja.
Für alle, die es nicht gesehen haben, wir sprechen über einen Film aus dem. Ich glaube, der ist von wann? Von Ende der 60er, glaube ich. Irgendwie sowas.
Das ist halt auch, die Serie
war
halt auch bekannt dafür, dass die dass Batman und Robin so an den Hauswänden hochgehen. Ne? Also man hat das einfach quer gedreht und irgendein Promi steckt halt seinen Kopf aus dem Fenster und sagt irgendwas. Das ist so ein Running Gag. Oder auch dieses die Sprüche von Robin, so dieses heilige Macaroni, Batman.
Holy und so weiter.
Ja, genau. Ja, das ist immer noch so ein Lehrauftrag.
Ja, und immer so. Und, genau, und Batman hatte auch immer so einen weisen Spruch, dann sowas.
Das hatte, alles,
dieses,
das hatte alles einen politischen Background.
Genau, genau so ja. Dieses so, dass man für die Parkuhr bezahlen muss, Robin, das ist sehr wichtig.
Ja, ja genau.
Wir sind oder auch ehrliche Bürger.
Aber Batman, da wird die Bank ausgeraubt. Oder, nein, Robin?
Ja, aber auch dieses mit diesen Drogen. Auch Drogensüchtige sind Menschen, Robin.
Ja, das ist wichtig.
Und
das ist ein guter.
Ja, es ist halt, es ist
Stichwort Campy, Face Code.
Campy die Serie. Es gibt ja diesen Batman-Tanz, es ist alles so aus der Hippie-Ära. Es ist halt, es ist genau das Gleiche, was mit Shoemaker und dann mit Nolan passiert ist, ist das Gleiche hier mit Adam West Batman und Tim Burton, nur mit einem größeren Abstand. Boah, nee, der ist ja.
Boah, ich hätte einen wilden Take gemacht, ich hätte ihn vor Batman Forever gepackt.
Was?
Ich hätte ihn tatsächlich
ja, auch doch, ja, ist kein wilder Take, ist okay. Weil ich im Gegensatz zum Shoemaker ist, will der nicht. Also will der witzig sein.
Ja,
ja definitiv.
Ja, ja, komm, nee, ich find's gut.
Auf aktuell, ne? Also wir haben Spider-Man Into the Spider-Verse, Batman Begins, The Batman, Spider-Man 1, Batman von Tim Burton, The Lego Batman Movie, The Amazing Spider-Man, Spider-Man Homecoming, Batman hält die Welt in Atem, Batman Forever, Spider-Man 3, Batman wie Superman und dann The Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro. Wir machen weiter. Mit einem Film, für den ich persönlich nicht ganz so viel Liebe habe. Es ist der zweite Film von Tom Holland im MCU, nämlich Spider-Man Far From Home. Sorry, ich platziere die mal hier.
Ach, mit
Jake Gyllenhaal.
Mit
Ja. Das ist ein Film, bei dem ich mich schon gefragt habe, oh, jetzt ist diese Spider-Man-Schulklasse mit Peter Parker in London unterwegs und so weiter. Ja. Und das ist alles für mich so sehr MCU-isiert und hat mit diesem Comic Spider-Man irgendwie weniger zu tun. Es ist ich mag Jake Gyllenhaal als hier Mysterio.
Ja, ja.
Ja. Das ist Ich hab so Medium-Liebe für den. Ich finde den schlechter als Homecoming, muss ich sagen.
Ja.
Wo seht ihr den?
Kennst du den Joke, was haben Tom Holland und Taylor Swift gemeinsam?
Nein.
Sie haben Jack Gyllenhaal mit einem Bridge vernichtet.
Oh, stark. Sehr gut.
Stark.
Nicht gut.
Ich finde, der hatte einen schönen Ansatz, was diese Effekte angeht. Also es geht ja um Stereo.
Mhm.
Und ich glaube, es ist ja auch der allererste Live-Action-Auftritt. Ich weiß nicht, ob es in der Serie.
Boah, keine Ahnung.
Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall mit den heutigen Möglichkeiten fand ich das schon ganz interessant. Visuell war das auf jeden Fall interessant gelöst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so viel ist da jetzt nicht hängen geblieben.
Nee, ich habe den auch einmal gesehen und kann mich noch an einige Szenen erinnern und die Gefühle, die er mir hinterlassen hat. Und ich weiß doch, ich war unterhalten, gut unterhalten, aber es war jetzt auch für mich kein Spider-Man-Film für die Ewigkeit.
Ich glaube, was ich so einen Ansatz sehr gut in diesem Film fand, ich habe ihn auch wirklich nur einmal gesehen, jetzt auch wieder komplett vergessen gefühlt, ist, dass er so mehr von Peter Parker so gezeigt hat, diesen Alltag und eigentlich auch diesen Schulausflug. Mhm. Das fand ich so sehr interessant. Mhm. Hat man dann aber auch irgendwie nicht so viel mit gemacht, weil man dann doch wieder so eine sehr große Geschichte erzählen wollte, die dann aber doch nicht so groß ist. Und ich finde, es ist so, er traut sich dann doch irgendwie nicht so viel. Mysterio ist dann ja auch gar nicht wirklich Mysterio, sondern nur ein Heuchler.
Ja, ja,
das fand ich auch ein bisschen traurig gelöst dann so. Deswegen, ja, ich fand ihn leider so ein bisschen sehr vergessenswert. Er tut aber auch nicht weh. Also ich finde, man kann ihn sich so gut angucken. Er tut nicht weh. Ist einfach wirklich so ein sehr okayer, vergessenswerter Film leider so ein bisschen.
Ja, es ist der Film zwischen Homecoming, also dem neuen Spider-Man, und quasi diesem absoluten Meme-Fest Spider-Man 3.
No Way Home.
Ja. No Way Home. Ich fand's ganz interessant, aber das ist halt natürlich nur im Zuge des ganzen MCU, dieses, dass sich da halt diese Geschichte um Stark Industries und sowas so weiterspinnt, dass das so ein bisschen weitergesponnen ist, dass es halt um ehemalige Mitarbeitende geht und sowas. Das fand ich so, ja.
Und
man spannt das Netz ein bisschen weiter der Geschichte, aber ansonsten, ja.
Und das ist doch ist das nicht der Film nach Endgame? Doch, das ist der Film nach Endgame. So, das ist der direkte, doch, da ist Tony Stark, glaube ich,
schon
tot.
Ja, ich glaube auch, ja.
So, und ich finde, doch, was? Doch,
2019?
Doch, doch. Ja, 2019 ist doch auch Endgame rausgekommen. Und der ist, glaube ich, im Sommer rausgekommen. Ah, und Endgame ist am Anfang des Jahres, im April rausgekommen.
Nein, aber Peter Parker wird weggesnippt. Nee, kommt ja wieder in Endgame.
Ja, in Endgame ist ja.
Das ist schon das Comeback von?
Ja, ja, das ist der
glaube
Film.
Auch, glaube
das ist der Film nach Endgame. Endgame ist nämlich im April gestartet und der ist, glaube ich, im Juli oder so gestartet.
War das nicht sogar der. Nee, es war nicht der Eröffnungsfilm von Phase 4, es war der Film, der Phase 3 beendet hat, nach
Endgame. Ja.
Genau.
Ah, okay.
So. Aber die waren auch nur 2 Monate voneinander entfernt.
Krass. Richtig. Ja. Und ich finde, dann hat dieser Film auch so viel thematisch. Er hat diese Klassenfahrt. Er hat den Tod von Tony Stark, den Peter irgendwie verarbeiten muss. Und all das wirkt irgendwie nicht so, als ob das richtig gut unter einen Film geparkt ist.
Ich mag diese Dreierkonstellation, ne, mit Tom Holland, Zendaya und
Ned.
Nett, genau.
Ja, ich auch.
Sorry, ich habe den Schauspielernamen nicht parat.
Der ist ja immer witzig, der Typ.
Ja, definitiv. So ein sehr cooler Comic Relief. Aber ja, wo würdet ihr den platzieren?
Farben das ist so schwer. Ich finde, er ist halt wirklich nicht schlecht. Er ist ein sehr solides Ding. Aber
ich hätte den irgendwo hier
platziert,
um ehrlich zu sein.
Ja.
So, noch vor Batman hält die Welt in Atem.
Ja. Ist okay. Also, es ist aber auch so eine Notlösung. Weil dahinter, das finde ich, das würde mich ganz gerecht. So 19, nee. Aber auf keinen Fall weiter vorne. Aber
das tut mir
ein bisschen weh für die anderen Filme da.
Ja, das sind so unterschiedliche
Total.
Filme. Ich würde auch, to be honest, eher Far From Home noch mal gucken als Batman wie Superman, um ehrlich zu sein. Ich finde auch Spider-Man 3 tun wir so ein bisschen weh.
Total. Den
müssen wir gleich, glaube ich, noch mal neu diskutieren,
Spider-Man 3. Ja, ich glaube auch.
Noch ein bisschen weh jetzt.
Also,
dafür, dass ich ihn eigentlich scheiße finde, aber.
Leute, ich packe was auf den letzten Platz. Ich hasse diesen Film. Nicht, weil der auf einem legendären Comic basiert. Dieser Comic ist allerdings relativ kurz. Dieser Comic war, wir sprechen die ganze Zeit über Paradigmenwechsel, war definitiv so ein legendärer Comic. Es ist aber ein Film, der dem was hinzufügt, so einen gesamten ersten Akt, der komplett für den Arsch ist.
Ah, ich weiß, was du meinst.
Was denn?
Ist es Long Halloween?
Nein.
Nee,
Killing Joke.
Killing Joke.
Ja, es ist Batman The Killing Joke.
Ja, ja, ja.
Wir müssen da kurz mal eine Klammer aufmachen. Wir haben darüber gesprochen, es gibt sehr, sehr viele Filme im Animated Universe von DC. Sehr viele Batman-Filme, also locker ein Dutzend, wenn nicht mehr. Da gibt es welche, die meiner Meinung nach sehr unterhaltsam und sehenswert sind, wie zum Beispiel Keine Ahnung, der Turtles Batman zum Beispiel. Oder auch Batman Ninja, für den habe ich eine Schwäche. Der ist okay. Aber es gibt auch ein paar, die sind wirklich für den Arsch.
Ja.
So Batman Hush und sowas.
Ja, total. Ich muss sagen, mein großer Favorit ist immer noch, da würden wir jetzt noch einen anderen Batman mit reinwerfen, nämlich Terry McGinnis, den Batman Beyond Batman. Und der hat einen ganz, ganz hervorragenden Film, den ich ganz,
Batman
ganz doll liebe.
Batman of the Future
im Richtig.
Ja.
Den ich ganz, ganz doll liebe.
Same.
Aber es ist halt so schwierig, so alle Also steht der jetzt so sinnbildlich für alle Animationsfilme?
Das ist jetzt die Frage. Nee, ich würde sagen, nein, wir bewerten wirklich The Killing Joke an und für sich, weil der hatte ja auch einen Kinostart und so. Und der war der erste Animated Batman, so der wirklich groß auch in der breiten Masse, zumindest hier in Deutschland, irgendwie diskutiert wurde. Ich finde, alles, was dieser Film gut macht, ist halt eins zu eins das, was aus dem Comic übernommen wurde. Ich finde aber auch die Animationen nicht so besonders toll. Man muss aber sagen, also hat natürlich die legendären Stimmen, also gerade hier Mark Hamill als der Joker ist natürlich im Original, also wirklich die Joker-Stimme schlechthin, großartig. Aber auch, ich glaube, da spricht Kevin Conroy auch noch Batman, meine ich, bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber Kevin Conroy ist halt aus den Animated-Filmen und vielen Spielen und der Zeichentrickserie und so die Batman-Stimme schlechthin. Das ist natürlich für so, keine Ahnung, Amerikaner, die mit diesen Stimmen aufwachsen, noch mal was anderes, weil ich habe die Zeichentrickserie zum Beispiel natürlich in der deutschen Synchro gesehen, im deutschen Fernsehen, aber irgendwie dann auch über die Jahre mich sehr an diese Stimmen gewöhnt. The Killing Joke, finde ich, ist ein durch und durch gescheiterter Film, der seiner legendären Comicvorlage so gar nicht gerecht wird. Und ich würde, also von mir aus können wir noch diskutieren, ob wir den irgendwie vor Rise of Electro packen oder nicht. Aber ich finde, der gehört schon wirklich ganz relativ weit unten hin.
Nee, also ich würde damit gehen. Also ich finde auch, das ist total doof, was er hinzufügt. Also man hätte als Kurzfilm besser funktioniert.
Ja, es ist, genau das ist es halt. Das ist gerade dieser gesamte erste Akt mit der Liebesgeschichte von Batman, die ist wirklich komplett für den Arsch. Und es gibt aber Elemente daraus, die halt aus den Comics genommen wurden, die ich viel weiter oben platzieren würde. Aber alles in allem.
Ja. Dieses Ende, alles.
Ja. Wir können darüber diskutieren, ob das vor Rise of Electro kommt.
Nö. Bonnie, ich würde mir jetzt 100% Rise of Electro noch mal lieber angucken als The Killing Joke.
Okay, dann lassen wir das so. Dann haben wir da den ersten Kandidaten für den eventuell letzten Platz.
Oder.
Dann zog er.
Nee, genau das Gegenteil. Okay. Wir haben nämlich, ich habe vergessen, dass wir doch noch einen Animationsfilm mit aufgenommen haben, der gerne immer wieder mal als das versteckte Batman-Beisterwerk bezeichnet wird. Und ich habe diesen Film dreimal gesehen und jedes Mal, wenn ich ihn gucke, fällt mir auf, wie viel ich daraus vergessen habe. Es ist ein Film, der Pate stand für die Zeichentrickserie von Batman. Nämlich Mask of the Phantasm heißt er im Original. Auf Deutsch heißt er Batman und das Phantom von 1993. Ein relativ kurzer Animationsfilm, der aber quasi dieses filmnoirige Detective Batman so in Perfektion bringt mit der Musik von Danny Elfman. Ja. Es ist ein fantastischer Batman-Film durch und durch.
So düster gewesen.
Ja.
Gut. Aber auch schwer. Also
schwer einzuordnen, ja. Wo packt man den?
Ach Gott, es ist aber auch ewig her, dass ich den gesehen habe, muss ich ehrlich sagen.
Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?
Ich?
Ja.
Vor so 2-3 Jahren habe ich den das erste Mal
nachgeholt. Wann hast du den?
Das Zweistelliges.
Zweistellig?
Zweistellig, ja. Ist schwierig. Sag du mal. Weil ich hätte ihn jetzt irgendwo hier hinten eingeordnet.
Hinten?
Ja. Oh. Nicht Top 5.
Oh, spannend.
Ah, oder doch?
Was sagst denn du, Lenny?
Also ich würde ihn auf jeden Fall weiter oben einpacken, weil ich finde auch so das Phantom ist halt so sehr interessant. Mhm. Es gibt allerdings ja auch noch so einen Folgefilm davon, beziehungsweise ich glaube, es gibt drei Filme, die so auf diesem Batman Animated Series Artstyle basieren, nämlich noch Sub-Zero, der Mr. Freeze-Film, und dann noch Batman und Catwoman, glaube ich, der auch, oder? Oder Batgirl oder Batwoman, ich weiß nicht. Mhm. Ich würde ihn prinzipiell zwischen Spider-Man und Batman packen, glaube ich.
Aber
ich hätte den sogar hier platziert.
Wow. Ach krass, auf ich hätte Platz den hinter 3. Batman 89, glaube ich, sortiert.
Mhm.
Ja, aber wir sind ungefähr in derselben Spannweite.
Ja, ja.
Der Kompromiss, wenn wir diplomatisch bleiben, wäre Lennys Meinung, nämlich dann hier.
Mach mal.
Damit könnte ich sogar leben.
Ja. Ich kann damit auch sehr gut leben.
Ich persönlich finde ihn besser als Spider-Man, Sam Raimi Spider-Man, aber wir können gerne darüber.
Ja, ich glaube, ich muss ihn auch einfach wirklich nochmal gucken. Also ich habe ihn wirklich als sehr, sehr großartig auch in Erinnerung. Aber gerade, ja, aber ich habe gerade auch keine so krassen Schlüsselsequenzen mehr vor Augen. Sind die nicht auf irgendeinem alten Jahrmarkt oder noch mal so zum Schluss, wo der Kampf auch so ein bisschen im Nebel stattfindet?
Das ist ein sehr filmnoiriger Film. Also da ist sehr viel Nebel drin, sehr viel Gotham im düsteren Batman, der oft nur silhouettenhaft gezeigt wird. Da gibt's diese filmnoirige Detective-Liebesgeschichte mit, ich krieg's gerade auch nicht mehr zusammen, wie die Frau hieß, oder welche Figur es war, das weiß ich auch nicht mehr hundertprozentig. Es ist auch bei mir einige Jahre her, dass ich Batman das Phantom gesehen habe. Aber ich habe den mehrmals gesehen und der ist fantastisch. Der ist ein sehr, sehr, sehr guter Film. mir tut's ein bisschen weh, dass der nicht. Also, ich hätte den wirklich noch vor The Batman platziert, aber.
Ja, vielleicht. Vielleicht reichen wir das irgendwann mal nach. Update mir das Ranking, wenn wir den nochmal geguckt haben.
Noch ein Zwischenfilm. Ja. Der zweite Teil einer Trilogie, die noch nicht beendet ist.
Ah, okay.
Across the Spider-Verse.
Das ist so sehr interessant. Der wird hier von vielen noch mehr gefeiert als Spider-Man Into the Spider-Verse. Und ich sehe da auch ganz, ganz viele. Der Film sieht fantastisch aus. Er hat sehr, sehr viele tolle Elemente.
Ja.
Macht sehr viel Spaß. Aber es ist einfach kein vollständiger Film.
Das ist das Problem. Das ist das Problem.
Die Leute ihn nicht so feiern wie den ersten, weil er es halt nicht vollständig ist.
Ich glaube, er hat bei
riesiger Downer für viele.
Ich glaube, bei Letterboxd ist er besser bewertet.
Auf sehr vielen Plattformen ist er besser bewertet als Into the Spider-Verse.
Ja, das ist ja die richtige Plattform.
Ja, das stimmt. Dieses Whiteboard.
Genau.
Das Problem bei Across the Spider-Verse ist, den kann man erst final bewerten, wenn der dritte Teil raus ist, meiner Meinung nach. Einfach weil es wirklich, es ist wie. Eigentlich ist diese Trilogie, wir haben den Startfilm, der ein relativ rundes Ende hat, dann natürlich noch am so ein kleines Fragezeichen aufmacht, um Teil 2 und Teil 3 aufzumachen. Aber das Problem ist, Teil 2, also Across the Spider-Verse, endet halt mittendrin. Also das ist wirklich, das ist kein kleines Fragezeichen, das ist einfach ein halber Film.
Ja.
Es ist ein Zweiteiler und das ist der erste Teil von einem Zweiteiler. Der ist fantastisch, verdammt gut, aber der ist gerade sehr schwer einzuordnen, weil wir noch nicht wissen, wo sich das Ganze hinbewegt.
Schieb dir mal einfach zur Seite.
Eigentlich würde ich den am liebsten nicht ranken. Ja,
same.
Ja, raus aber damit. Wir müssen das
ranken. Aber wir müssen machen. Wir dürfen uns nicht davor drücken.
Dann hat der Film der Pech gehabt, kommt auf die 21 für nicht vollständig.
Also, vielleicht hätte ich ihn sogar hier platziert, um
ehrlich was?
Zu sagen. Boah,
also, was? Platz 3 vor The Batman. Also, nee, der ist, aber der ist, also,
nein,
ist nicht so viel
nicht,
schlechter als
nein,
in Spider-Verse.
Nicht sein, kann nicht
sein. Hey, warum?
Ich weiß, was nur im Topf ist, deswegen kann er nicht sein.
Nee, also da kommen ja noch Filme, die natürlich noch davor kommen können.
Also, aber wir schieben, wir müssen wahrscheinlich auch noch ihn gleich mal ein bisschen mehr schieben.
Jetzt gerade in diesem Moment.
Dann mach ihn dahin, jetzt im aktuellen Moment.
Oder würdet ihr ihn hinter The Batman platzieren und Spider-Man? Ich hätte ihn tatsächlich.
Nee, er hat, also ich finde, er hat sehr viel auch von Into the Spider-Verse auch weitergedacht. Also auch wie viel mehr da mit Farben gearbeitet wird und wie viel mehr da wirklich nochmal abstrusere Sachen präsentiert werden und wie weiter dieses Multiversum gesponnen wird. Ich finde, das ist eigentlich auch alles geiler als Into the Spider-Verse, aber er ist dann halt nicht vollständig und für mich dann einfach kein runder Film. Und das ist das große Problem.
Ja, ich bin auch da, ich gehe da mit einem anderen Gefühl raus. Wenn ich den irgendwann diese Trilogie noch mal rewatche, wenn sie dann abgeschlossen ist, werde ich niemals Across the Spider-Verse alleine gucken.
Nein.
So, das ist halt das nicht Problem ist das falsche Wort, weil es zu negativ ist, aber das ist halt so eine Eigenschaft dieses Films, die man bedenken muss.
Das ist, glaube ich, einfach eine Trilogie, die am Stück geguckt werden soll.
Ja.
Und die Filmgeschichte zeigt ja auch, es gibt tolle erste Teile oder zweite und dann kommt das Ende und das ist einfach alles Kacke.
Ja, das kann man dann
fällt für mich halt auch, fallen dann auch diese anderen Teile ein bisschen ab. Also ja. Ich glaube, hier wird das nicht passieren, weil der erste Teil ist halt wirklich, kann man so gucken, ist dann auch abgeschlossen gefühlt, wie du schon gesagt hast.
Ja.
Ist in Ordnung.
Okay, wir haben gerade was ganz weit oben platziert mit Across the Spider-Verse. Jetzt kommt was für wahrscheinlich relativ weit unten. Nämlich ein völlig neuer Batman-Darsteller, über den wir heute nur mal kurz gesprochen haben. Nämlich George Clooney in Batman and Robin von 1997. Das ist der mimigste Film überhaupt. Ich hole mal kurz alle ab. Es war der vierte Batman-Film in dieser Zeit. Der kam 97, war der zweite von Joel Schumacher. George Clooney spielt darin Bruce Wayne. Das ist derselbe Robin-Darsteller wie aus dem Vorfilm. Diesmal geht es allerdings um Mr. Freeze, nämlich Arnold Schwarzenegger, der ein Kälte-Wortspiel nach dem anderen bringt und nur in Kälte-Wortspielen sprechen kann. Mit dem geilsten Zitat aus allen Batman-Filmen ever. Stay cool, Bird Boy. Und wir haben, was auch viele vergessen gerne, wir haben Uma Thurman, die Poison Ivy spielt, und Bane. Nicht selber kreiert, aber quasi, der wird von ihrem Chef irgendwie kreiert. Irgendwie ja, so.
Der kriegt dieses Serum die ganze Zeit reingejagt.
Genau. Und es ist definitiv so der schlechteste Steinzeit-Bane, den man sich vorstellen kann. Diese Figur wird komplett einfach zunichte gemacht. Ich finde Uma Thurman als Poison Ivy echt nicht gut.
Und auch Arnold Schwarzenegger, er nimmt der Tragik dieser Figur alles weg.
Ja,
Mr. Freeze ist ja eigentlich eine Figur, ne, der Antrieb dieser Figur ist ja seine Frau.
Ja, zu retten.
Genau, seine Frau zu retten. Und hier siehst du halt Mr. Freeze immer diese One-Liner bringen. Und er hat auch so Pantoffeln manchmal an und so einen schönen Bart. Das ist einfach so ein
witziger
Typ. Ja, meine Frau stirbt irgendwie. Aha, guck mal, meine schönen Pantoffeln. es ist halt, sie haben halt Arnold Schwarzenegger genommen und irgendwie 10 Jahre zu spät halt so, ah ja, Action-One-Liner sind cool.
Ja.
Also 10 Jahre zu spät. Und die Batsuits, man sieht es hier so ein bisschen auf dem Ding, sind ja auch so, ich glaube, sollten das so Anti-Freeze-Batsuits irgendwie so sein, deswegen sind die so ein bisschen weiß. Die sehen halt auch kacke aus und es gibt Moment, Alicia Silverstone ist ja auch in diesem Film als Batgirl. Und ich habe Lenny im Vorgespräch gesagt, das war schon immer für mich einer der weirdesten Momente in einem Batman-Film. Alicia Silverstone kommt dahin und entdeckt quasi die Batcave.
Ja.
Und sie ist die Großnichte von Alfred.
Genau.
Und dann wird eine Videoeinspielung eingespielt und dann so, oh, ich wusste, dass du das irgendwann entdecken wirst, also von Alfred. Und ja.
Er gibt ihr ja die CD, ne?
Ja, genau. Und ja, so, du bist jetzt Batgirl und ich, dein Großonkel, habe dir einen hautengen Batsuit erstellt. Und dann gibt es diese Kameraeinstellung, wo sie ihr Hinterteil also in die Kamera gedreht wird, also dieses typische Suit-Up-Ding. Und ist so, oh, Alfred, pervert old uncle.
Ja, Sekunde, du sagst dieses typische Suit-Up-Ding. Ja. Also diese Filme sind ja auch ultra gay, muss man ja auch dazu sagen. Also es gibt wirklich in dieser Anfangsmontage von Batman Robin gibt es wirklich eine Schnittfolge, in der du erst George Clooneys Arsch siehst, dann seinen Pimmel und dann Robins Arsch und dann seinen Pimmel in so Großaufnahmen. Ja. Du hast die Batnippel, du hast dieses ständige Pheromonige von Poison Ivy. Die bieten ja auch für sie mit der Bat Credit Card und so.
Ja, boah, das ist so cringe.
Ja, das ist also das
und
ist.
Es gibt so ein cringes Motorradrennen auch zwischen irgendwie Chris O'Donnell und ich glaube, das ist schon
fett. Nee, er rettet
sie irgendwie. Ja, aber es ist so alles cringe und es sieht. Ach, und das Batmobile ist, glaube ich, auch ein komisches Ding diesmal. Also, dieser Film ist.
Das hässlichste Batmobile, ja, das vielleicht je gemacht
hat. Nee, also nicht gut. Ich habe den im Kino gesehen, muss ich sagen.
Ich sag mal nur was ganz kurz. Es ist ein durch und durch schlechter Batman-Film. Keine Frage. Ich finde, er wird overhated. Also, Joel Schumacher hat wirklich einfach diese campy Filme gemacht, die ja, die haben natürlich mit diesem dunklen Ritter von Chris Nolan oder sowas ganz gar nichts mehr zu tun oder auch mit Tim Burtons Batman. Ich habe mit denen trotzdem meinen Spaß. Also ich finde die wirklich overhated, aber weiß nicht, wo würdet ihr den platzieren?
Das Ding ist, ich finde halt Batman Forever ist ja auch cringy, aber nicht ganz so heftig. Also ich finde, Batman Robin nervt mich an vielen Stellen, deswegen will ich den momentan ganz weit hinten sehen für, oh, und Happy George Clooney ist der schlechteste Bruce Wayne aller Zeiten.
Ja, also George Clooney ist wirklich ein miserabler Batman, das ist also ein Bruce Wayne, das muss man wirklich
sagen. Ah, ich liebe ihn ein bisschen. Also George Clooney ist für mich so mitunter das
Ikonischste. Wegen The Flash wahrscheinlich.
Ja, er hatte ja nochmal ein Cameo in The Flash.
Ja.
Ich bin auch kein großer Batman Robin Fan. Ich finde, das ist,
weiter hinten.
Ich würde
noch frecher als Amazing Spider.
Ja,
fast schon.
Wirklich.
Ja.
Eine Batcard.
Nein, pass auf, wir sind auf dem letzten Platz bleibt The Killing Joke, da sind wir uns einig, ne?
Ja. Ja, kann man machen.
Aber Batman und Robin direkt davor?
Ja. Also ich
mir in der Seele weh.
Ich muss dir sagen, ich habe heute Batman Forever gesehen und ich hatte Angst, dass es wirklich nochmal Batman und Robin 2.0 ist. Und ich war sehr erstaunt, wie viel Batman Forever eigentlich so gut gemacht hat, was dann in Batman Robin dann ja irgendwie komplett um den Haufen geworfen wurde und dann beziehungsweise auf 180 gedreht wurde. Und
wir sind uns einig, das ist ein schlechter Film.
Ich finde auch, dieser Film ist einfach viel zu voll mit seinen ganzen Storys. Also jede Person hat irgendwie eine dramatische Story irgendwie drin, außer Batman, der ist happy. Nee, ich weiß nicht. Das ist für mich so weit
weg. Seine Mutter ist gestorben, ist doch.
Ja.
Ich sag nur,
zum Therapeuten gehen sollte.
Ich sag nur, in dieser unteren Reihe, ne, von Filmen von Batman hält die Welt in Atem bis Batman The Killing Joke, Batman Robin und Batman Forever sind die ich am ehesten nochmal rewatchen würde. Weil die einfach so viel Spaß machen und so albern sind.
Aber ich finde, Batman und Robin ist so gar nicht spannend. Ich habe mich gelangweilt auch. Ja, also ich finde, bei Batman Forever war ich heute Morgen, war ich gut unterhalten. Batman und Robin habe ich mich auch wirklich durchgequält. Ich finde den auch langweilig. Das ist mein großer Punkt noch. Ich verstehe so die ganzen Aspekte auch so, dass er sehr ikonisch ist, die Batnapple ikonisch sind. Boah,
der trifft bei mir nicht mal, ich habe den im Kino gesehen, da habe ich nicht mal nostalgische Gefühle für diesen.
Ja, was er fürs Queer Cinema und so eine Bedeutung hat und alles, aber ja, ich hatte einfach keinen Spaß damit.
Was du gerade gesagt hast, empfinde ich für einen Film, den sehr, sehr viele Menschen sehr viel höher raten würden als ich persönlich. Nach dem Tod von Heath Ledger stand es ganz lange auf der Kippe, ob Christopher Nolan diesen Film überhaupt machen möchte. Selbst es gibt dieses legendäre Interview von Christian Bale, in dem er wirklich da sitzt und Chris Nolan wird gefragt, also die beiden wurden interviewt, ob er den dritten machen wird. Und selbst Christian Bale sitzt so da, na, wie sieht's aus? Wir wollen alle, dass du ihn machst, ne? Und Christopher Nolan war sich nicht sicher. Und ich persönlich finde, dass dieser Film kein gutes Drehbuch hat. Zu viele Fragen offen lässt, zu viele Plotholes hat, zu sehr, also komplett, meiner Meinung nach, komplett im Schatten der ersten beiden Filme steht. Aber natürlich ist Tom Hardys Bane irgendwie legendär in diesem Film.
Aber auch, weil er nur so irgendwie ganz weird redet
die ganze Zeit. Wir haben auch
so redet er. Ich weiß auch nicht. Ich habe gerade versucht.
Das war die beste
Bane. Ja, das war die schlechteste Bane und I'm so sorry. Oh.
Ja, The Dark Knight Rises hat natürlich auch Joseph Gordon-Levitt bei der Polizei, der dann irgendwie als Robin angedeutet wird, die natürlich alle irgendwie unten in der Kanalisation gefangen sind, weil die gesamte Gotham Police Department darunter geschickt wird. Das ist alles sehr wild erzählt. Ich persönlich, ich habe da schon tausendmal mit Jonas diskutiert, der diesen Film mag. Persönlich mag ihn nicht.
Auch mag ihn nicht wirklich.
Ja, ich bin ganz offen. Ich finde den, so sehr ich die ersten beiden Teile von Nolans Trilogie liebe, der ist bei mir, der hat so ein, oh, ich persönlich habe echt, ich, vielleicht tue ich ihm auch Unrecht. Ich finde ihn schwierig. Wie seht ihr das?
Also, ich mag Bane in diesem Film, ich mag diesen Gedanken, dieser Anarchie. Mhm. Ich finde seinen Plan richtig doof. Also mit diesem, ne, was du schon gesagt hast, mit der Polizei runterschicken und ja, jetzt sind die das ist so. Irgendwie ist das kompletter Bullshit. Die kacken ja alles voll da unten. Also, nee, ich mag das nicht. Ich mag Batman in Daylight nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich viel zu viel Daylight und dieses Zeitgefühl, was dieser, also das vergeht ja so viel Zeit. Ich finde, das kommt nicht, wird nicht transportiert. Auf einmal schneit es da.
Wochen oder so
in der Kanalisation. Und dann, das ist super weird. Ich mag so ein bisschen diesen Bane Breaks Batman Moment. Für jemanden, der auch Rückenprobleme hat, finde ich so frech, wie schnell der sich regenerieren kann mit einfachen Mitteln und dann wieder fighten geht.
Und auf dieser Treppe vorm Gericht ist eine von zwei oder drei IMAX-Kameras kaputt gegangen.
Das stimmt, aber in The Dark Knight auch, glaube ich, ist auch
eine Geschichte. Nee, es war, glaube ich, für Dark
Knight. Ja, aber da, ich glaube, in
das auch.
Ich bin mir sicher. Der Film auch viel zu lang, finde ich. Ich hätte Catwoman hier nicht gebraucht, muss ich ehrlich sagen.
Hat Marion Cotillard in diesem Film ihre legendäre Todesszene?
Ja, wo sie im Wagen so.
Oh. Ja, genau.
Ja, auch vielleicht einfach zwei Figuren. Man versucht ja so einen Bogen zu spannen zum ersten Film. Mhm. Vielleicht ein bisschen zu viel. Das Ende vielleicht auch ein bisschen. Also, ich muss schon sagen, ein bisschen Gänsehaut bei der letzten Szene mit Alfred.
Ja.
Aber das davor schon so ein bisschen. Ist es obvious, ist so dieses Foreshadowing ist so dermaßen auf die Fresse. Ich finde ihn okay. Er stinkt aber wirklich gegen die ersten beiden Nolans richtig ab und es gibt wirklich ein paar Aspekte, die ich gar nicht mag. Aber ich mag diesen Bane, auch wenn er viel kleiner ist als Christian Bale.
Was sagst du, Danny?
Also, es gibt schon ein paar coole Schauwerte, also auch dieses Flugzeug, das in zwei Hälften dann
Footballfeld.
Das Footballfeld.
Ja.
Ich liebe auch die Szene, in der Bruce Wayne dann aus dieser Höhle herausklettern muss und wie er dann angefeuert wird. Ich finde, das ist schon so sehr episch. Aber ich stimme auch bei allem zu. Es ist halt wirklich so. Ja, ich finde, es ist ein guter Film, aber stinkt dann halt auch ein bisschen ab, so im Gegensatz zu den ersten beiden, die da so richtig doll vorgelegt haben. Ich finde auch, hier merkt man wieder so mal ein bisschen Christopher Nolan und Frauenfiguren halt wirklich so, Catwoman ist halt auch einfach nur so noch irgendwie reingepresst worden und
ja, das stimmt. Ja. Die hat auch in dem Film wirklich
nicht. Und das ist so schade. Also man hätte ja auch so viel mehr da rausholen können, hat man aber nicht gemacht und ich finde, das ist ein guter Film. Ja, aber mehr nicht.
Hier hat er auch versucht, Frank Miller so ein bisschen zu zitieren. Darüber haben wir eben schon gesprochen und trifft es meiner Meinung nach auch nicht so hundertprozentig, was mich halt für Nolan sehr überrascht hat. Wo würdet ihr den denn platzieren? Wo seht ihr den? Sagt mal was.
Also, ich war jetzt sehr negativ über diesen Film, aber ist ja trotzdem kein Totalausfall, ne? Ich finde den, also fangen wir mal da an, er ist besser als Amazing Spider-Man? Er ist besser als Homecoming. Sagen wir es mal so. Deswegen würde ich ihn schon mal davor einordnen.
Okay.
Ja, ich weiß, du bist da ein bisschen
kritisch. Boah, ich finde das auch krass, weil ich muss so ehrlich sagen, ich habe ihn auch schon wieder lange nicht mehr gesehen. Jedes Mal, wenn ich die Nolan-Batman-Filme schaue, dann schaue ich auch irgendwie nur Batman Begins und The Dark Knight und dann war es das. Das spricht ja schon mal nicht für diesen Film.
Ja. Komm, Lenny, wo würdest du ihn platzieren? Sag was.
Boah, es ist so schwer. Also er hat auch, es filme ich schon sehr stark und ich finde, das ist immer auch so schwierig, so das dagegen zu halten, dass man sagen, okay, The Amazing Spider-Man, was praktisch so eine Auftragsproduktion war, was man irgendwie noch machen wollte, damit man die Rechte noch behält. Dagegen einen Nolan-Film, wo er sich eigentlich was dabei gedacht hat, wobei das Drehbuch ja auch echt ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Es ist schwer zu sagen, aber ich würde ihn, glaube ich, vielleicht sogar auch hinter The Amazing Spider-Man packen.
Hinter?
Ja.
Hinter The Amazing Spider-Man.
Also zwischen Spider-Man
Homecoming. Ich finde noch eine Highlight-Szene, die ist ganz kurz in diesem Film herausgefunden. Das ist das Comeback von Scarecrow als oberster Richter.
Ja, das,
Alter, das ist eine geile Szene.
Das sollte natürlich der Joker sein, Heath Ledger. Das ist natürlich, war dieses, das ist alles so darauf aufgebaut worden, aber das ging natürlich nicht nach dem Tod von Heath Ledger. Er hat Cillian Murphy, das stimmt schon. Ja. Und ich mag diesen Cillian Murphy Scarecrow schon sehr. Das ist
kurz. Das ist ja echt kurz.
Ja, der gesamte Aspekt mit dem.
Was sagt ihr? Ja, es gibt ja. Ach nee.
Ich glaube, dafür werden wir fertig gemacht für diese.
Ich glaube auch. Ich glaube, also hier kommt der Punkt, wo der Hate beginnt im Internet, wo wir gehasst werden. Ist unsere Meinung, es tut mir leid.
Ja, ist halt Wissenschaft hier.
Das ist, aber ich wirklich. Ich
Jahr rausgekommen, krass, ne?
Ja.
Oh ja. War ein gutes Jahr für Superhelden.
Ich glaube, hier wirklich, hier ist der, darüber müssen wir noch diskutieren.
Ja, ich glaube auch. Das müssen wir einmal, ob wir damit wirklich nochmal so d'accord gehen.
Der nächste Film ist ein Film, den, glaube ich, die breite Masse sehr viel besser findet als ich. Es ist aber auch Meme der Film und vor allem Fanservice der Film.
Ach, ja,
und ich bin der festen Überzeugung, wenn Leute diesen Film mal kritisch betrachten würden, würden sie sehen, wie wenig der erzählt und wie schlecht er eigentlich ist. Die Rede ist von Spider-Man No Way Home. Hier haben wir alle drei Spider-Man-Darsteller vereint. Und das war natürlich auch der Grund, warum dieser Film irgendwie 2 Milliarden oder sowas eingenommen hat. Oder wie viel auch immer der eingenommen hat.
Also, dieser Film ist eigentlich ein Computerspiel. Weil es geht darum, Spider-Man, die Bösewichte sind in der Stadt rum, sammeln sie alle hier in deinem Keller ein. Das ist der Plot des Films. Und zufällig gehen ein paar Tore auf, wo die anderen Batman-Darsteller ihre Redemption-Arc kriegen, von der ich eben schon gesprochen habe. Ich fand den beim ersten Mal halt okay, gut, so, Surprise, hat Spaß gemacht, aber nicht aus Gründen, weshalb ich einen Spider-Man-Film gucke, sondern eben wegen diesem ganzen Retro-Ding, wegen diesem ganzen, oh, guck mal, Tobey Maguire und Dings ist auch dabei.
Andrew Garfield. Und Willem Dafoe.
Willem Dafoe. Auch, ne? Und so, oha, es ist toll. Und Elektro kriegt seine Redemption-Arc.
Ja.
Und ich glaube, ich habe den Film einmal gesehen. Ich glaube, beim zweiten Mal fände ich den super langweilig.
Das haben sehr viele Leute berichtet, die den zum zweiten Mal gesehen haben. Oh, da passiert ja ganz schön wenig und sehr vieles wird einfach so daher behauptet und ergibt wenig Sinn. Und ja, es ist halt, der lebt eigentlich nur von diesem Zusammenspiel der drei Spider-Man-Darsteller. Ich finde, mehr hat der auch nicht zu bieten.
Ja. Aber genau das bietet er leider auch perfekt. Also ich stimme damit zu, das ist kein fantastischer Film, aber dieses Spektakel, ich habe da gesessen im Kino und wirklich alle sind ausgerastet. Und ich muss sagen, es war eine der besten Kinoerfahrungen, die ich je in meinem Leben hatte, weil wie alle da wirklich so komplett ausflippen, wenn da Andrew Garfield auftaucht, es ist fantastisch. Ich liebe auch diesen Moment, wenn Andrew Garfield Spider-Man Zendaya rettet. So das, was er mit Gwen Stacy nicht geschafft hat. All diese Sachen.
Ja,
Der
Metafilm schlecht
ist. Es ist eine Fanfiction.
Das sind wirklich tolle einzelne Momente, die für sich stehen. Aber es ist halt einfach kein rundes Gesamtpaket. Und das finde ich halt auch dann so ein bisschen schade. Bei dem Tod von Tante May habe ich auch gar nichts gespürt, leider. Ich muss auch sagen, wo du hier sagst, so sagst Redemption Arc, dass hier Jamie Foxx noch mal Elektro spielt. Hier spielt er einfach nur Jamie Foxx. Also das ist ja auch nicht mehr Elektro, das ist ja einfach wirklich nur Jamie Foxx.
Leute, also ich glaube auch, so Filme wie Into the Spider-Verse und Batman Begins sind zeitlos. Und ich glaube, Spider-Man No Way Home wird nicht gnädig mit diesem Film sein.
Nee, was du alles gucken musst, um diesen Film zu verstehen, Alter. Auch. Also auch wenn du nicht, wenn du keinen Sam Raimi-Film gesehen hast, ist dieser Film doch schon mal zu einem Drittel belanglos.
Aber ich glaube, alle, die sich das angeguckt haben, werden das auch gesehen und verstanden haben.
Ja.
Ich finde,
du schiebst schon richtig. Ja, stopp.
Nee, halt, stopp.
Dann springe ich in die Bresche für Spider-Man 3. Oh Gott, dass ich das jemals sagen werde.
Nee, doch, da sehe ich den.
Da ja, wenn da, den. Aber da nicht vor Spider-Man 3.
Also zwischen Spider-Man 3 und Batman wie Superman. Dann wäre der aber hinter Batman Forever.
Ja, das ist auch
hart. Nee, aber ich glaube, Campy Batman gewinnt gerade heute. Richtig viele Pluspunkte.
Also ich wollte eigentlich weiterschieben so ein bisschen.
Nee.
Ja, doch.
Nein.
Ich finde ihn eigentlich auch besser als Spider-Man Far From Home, muss ich sagen.
Ich nehme mich auch.
Dann tauschen wir die doch.
Aber ich finde die halt beide nicht.
Nee, aber dann müssen wir bitte über Spider-Man 3 nochmal neu reden.
Ja, tun wir.
Machen wir auch nochmal. Ja, Spider-Man 3 muss für mich auch weiter nach vorne. Also habe ich auch von Anfang an
gesagt. Dann tausch doch mal.
Ich tausche.
Sorry. Nee, wir müssen erstmal das komplette Feld
ja, okay, ja, ja. Wir füllen erstmal und dann, ja. und dann tauschen okay. wir nochmal okay, und reden cool. über Spider-Man 3 und dann gucken wir nochmal. Der drittletzte Film.
Ich find's so funny, dass es so ein Haufen oh. ist, die Spider-Man Homecoming. Also.
Marius, wir beide können ja, reden. Es ist der drittletzte Film für heute. Es ist der zweite Film in Tim Burtons Batman-Trilogie, nämlich Batman Returns. Ein Weihnachtsfilm.
Ja.
Mit vor allem ganz legendär Christopher Walken spielt mit.
Ja.
Der spielt
als Schreck, Max Schreck.
Max Schreck,
genau. Ein Gedenken an Nosferatu.
Genau. Spielt den Bürgermeister.
Den Bürgermeister.
Und ja, außerdem haben wir Danny DeVito als Pinguin in dieser legendären, ekelhaften, ultrageilen Rolle von ihm.
Michelle Pfeiffer. Als beste Catwoman.
Ja. In diesem Kostüm, in das kein Mensch jemals anatomisch reingepasst hätte. Ja. Ich glaube, sie musste ungelogen reingenäht werden.
Das hört sich ganz ekelhaft an.
Das ist ultra krass eng. Und ja, das ist ein sehr spaßiger Batman, finde ich.
Das ist mein erster Batman-Film.
Krass.
Den habe ich auf. Die habe ich vor dem ersten gesehen. Ja. Ich liebe diesen Pink. Das ist das, was ich eben meinte. Ich glaube, das hat mich auch geprägt. Dieses, der ist halt irgendwas Komisches.
Ja.
So eine weirde Kreatur, die halt in diese Comicwelt passt und ist alles so ein bisschen verschroben und ein bisschen verstörend. Und das mag ich halt.
Ja.
Auch dieser Film hinten raus lässt ein bisschen nach im letzten Akt. Aber ich mag den. Er ist auch ein bisschen übertrieben. Da gibt es ja auch sehr viele, so ein paar Paradenszenen und sowas. Alles so ein bisschen drüber. Aber ich mag den sehr.
Ich auch. Ich mag den auch sehr. Also der macht auch großen Spaß. Batman Doesn't Kill, gleich in einer der ersten Szenen schmeißt er einen Typen in so einen Gully und eine Bombe hinterher. Das ist schon albern. Aber ja. Was, Lenny,
wie stehst du? Jetzt kommst du.
Ich bin da so ähnlich wie bei Batman von 89. Ich finde ihn besser als Batman von 89. Aber ja.
Ich hätte ihn tatsächlich. Also hier oder hier platziert.
Ganz ehrlich. Es tut schon ein bisschen weh für diese beiden Filme, dass die so weit hinten sind. Aber gut, also, davor ist halt auch einiges, ne?
Ja, das.
Ja, gehe ich mit. Komm, Batman, dann Batman 2 quasi.
Okay, ja dann.
Lenny?
Ich bin fein damit.
Vor The Amazing Spider-Man?
Können wir machen, ist okay.
Okay.
Nehme ich mit.
Dann.
In meinem Herzen ist es anders. Aber ja.
Danny. Irgendwann gibt es so einen Film wie. Across the Spider-Verse oder No Way Home und dann kommen dann Danny DeVito und Colin Farrell kommen zusammen als Pinguine. Das finde ich großartig.
Damit, oh ja, okay, ich weiß ja, natürlich fehlen noch zwei. Ja, ich habe ganz vergessen, dass wir über den noch gar nicht gesprochen haben. Es ist rot, was ich hier in der Hand halte. Also wir sind im Marvel-Bereich bei Spider-Man. Es ist Spider-Man 2.
Ja, und das meine ich, weil eben da oben muss noch ein bisschen Platz sein, denn meine persönliche Meinung ist, dass der Beste der Trilogie ist. Deshalb muss er ja vor dem ersten Teil sein, der Wizarding gerade. Da ist er auf Platz 5 oder 6.
5.
Der hat halt auch Dr. Ock und das ist großartig.
Wisst ihr, was meine Meinung ist?
Ja, der ist scheiße. Auf die 1.
Das ist meine Meinung.
Boah.
Na, krass. Wir können auch darüber diskutieren. Also ich würde den auf jeden Fall über Batman Begins platzieren.
Da hast du recht.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit.
Ja.
Also da bin ich im
Start. Der ist halt auch emotional viel besser.
Extrem emotional. Sehr, sehr traurig, sehr mitreißend. Ich finde Doc Ock als Gegenspieler so ultra geil.
Da merkt man Sam Raimi, da gibt es ja diese Operationsszene, wenn sie ihn quasi da in diesem Operationssaal haben und die Arme quasi zum Leben erwachen. Und auch in dieser typischen Sam Raimi POV-Sicht über den Boden, so ein bisschen hier Evil Dead-mäßig.
Ja.
Das ist so ein blanker Horror.
Ja.
Und dann gibt es den emotionalen Teil in diesem Film und der Film ist.
Und halt die beste Spider-Man-Szene schlechthin mit dem Zug, wo er hochgetragen wird. Also, das ist unerreicht. Das ist Spider-Man in Perfektion.
Ist das auch der Film, in dem er Pizzabote ist?
Ja.
Da verliert er seine Kräfte, ja.
Ja. Und es ist, dieses Pizza-Meme ist auch.
Wir sind uns einig vor Batman Begins?
Ja.
Okay, jetzt 100%. Ist die Frage: vor oder hinter Into the Spider-Verse? Komm, ich stimme ab. Lenny, was sagst du?
Ich bin für, weil ich halt einfach Animationsfilme liebe, glaube ich, für Into
the Spider-Verse. Du bist davor?
Ich bin auch, also ich verstehe es auch, wenn man es davor packt.
Oh! Na gut, kann ich
mitnehmen. Oha.
Ist okay. Er ist ja auch, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, im Vergleich zu den Filmen, ist der halt ein Basic Spider-Man und der andere ist halt richtig abgedreht. Deswegen.
Ich bin stolz auf Jonas. Jonas hat Dramaturgie studiert.
Ja. Was kommt denn da noch?
Und
was
ist
denn
jetzt wohl? Ja. Nolans The Dark Knight für den Schluss aufbewahrt. Ja. Pass auf, ich packe ja immer alle Batman-Filme hier nach oben links, um die mal zwischenzuparken. Meiner Meinung nach gehört er auch dahin. Es ist der quintessentielle Batman-Film. Ich habe ein ganzes Video darüber gemacht, warum ich diesen Film so großartig finde. Es ist kein Hot-Take. Es ist, glaube ich, gilt der bei allen als der beste Batman-Film. Aber ich persönlich finde ihn auch grandios. Und es steckt auch so viel, wenn wir schon über die ganzen Metaebenen, über die Realität und so weiter sprechen, auch die gesamte tragische Geschichte von und um Heath Ledger. Es ist für mich wirklich ein. Wir können natürlich auch sehr über die vielen Ebenen des Films sprechen und über die politische Ebene und darüber müsste man hier ganze Videos füllen über die Diskussionen zu diesem Film. Für mich gehört der auf Platz 1, ganz ehrlich.
Mir fallen vielleicht zwei Sachen ein, die ich nicht so geil finde, aber sonst großartig. Also Heath Ledger, der, wie bei allen diesen Filmen, oh, da kommt der und der Darsteller und es wird kacke und dann liefert er halt sowas ab. Das ist schon großartig. Auch die Maske finde ich fantastisch vom Joker. Darstellung von Batman wieder großartig, also Christian Bale kriegt bei mir immer einen Bonus. Geht Killing Joke auf die 23. Ja. Das Einzige, wenn ich was kritisieren wollen würde, ich finde die Szene auf der, die ganze Sequenz auf der Fähre ein bisschen zu lang.
What?
Zu lang ein bisschen.
Disagree. Agree to disagree.
Ja, ist okay. Ist okay, ist ja nur meine Meinung.
Ja, ja, alles
klar. Bisschen zu lang und das ist halt auch so ein bisschen meme-lastig, wenn der Joker halt im Krankenhaus bei Harvey Dent ist, dass er ihn nicht erkennt, weil er einen Mundschutz anhat. So, oh, was? Das ist so. Aber ich finde auch, ich finde, da hätte ich gern mehr von gesehen, also von Two-Face dann, der als Two-Face gar nicht so viel Screentime hat.
Ja.
Da hätte ich hätte gern mehr. Two-Face als generellen Bösewicht irgendwie noch gesehen.
Mhm.
Aber dafür ist er halt die dramatische Figur und halt der weiße Ritter. Und das ist so, ja.
Ja.
Toller Film.
Ich stimme in allem zu, was du gesagt hast, außer der fairen Szene, dass die zu lang wäre. So, wir haben noch mal kurz geschnitten und ich habe hier alles noch mal richtig und schön platziert. Lenny, du wolltest noch was zu The Dark Knight sagen. Du warst noch, bist noch stehen geblieben. Stimmst du denn Marius und mir zu, dass das so auf Platz 1 gehört hier?
Ja, ist ein guter Film. Ja, ja. Ja, kann man machen. Nee, also es ist ja, es gibt so Filme, da weiß man, das sind, die sind ganz, ganz groß gehypt, werden ganz, ganz toll geliebt und es ist ja auch gerechtfertigt. Also, ich kann ja nicht sagen, ich glaube, bei mir persönlich wäre was anderes für dich auf der 1 und ein bisschen was getauscht, aber ich gehe auch vollkommen mit. Also, ich will mich da nicht querschießen, weil ich finde den Film auch fantastisch.
Ich kann ja gerade noch mal vorlesen, für alle, die auch vielleicht gerade nur zuhören, wie unsere noch nicht ganz finale Platzierung aussieht. Platz 1, oder fangen wir von unten an? Fangen wir von unten an. Platz 23, Batman The Killing Joke. Dann Batman und Robin. Dann The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro, auch der längste Titel heute. Batman wie Superman Dawn of Justice. Spider-Man 3, Batman Forever. Batman hält die Welt in Atem. Spider-Man Far From Home. Spider-Man No Way Home. Spider-Man Homecoming, alle drei hintereinander. Dann The Dark Knight Rises, dann The Amazing Spider-Man, Batman Returns, The Lego Batman Movie, Batman, Batman und das Phantom, Spider-Man, The Batman, Spider-Man Across the Spider-Verse und Batman Begins. Und dann sind wir auf dem Podium mit Bronze Spider-Man 2, Silber geht an Spider-Man Into the Spider-Verse und Gold, Platz 1, geht an Christopher Nolans The Dark Knight. Das ist unsere aktuelle Meinung. Was würdet ihr schieben? Marius, du hast ja schon gesagt, Spider-Man 3 ist dir zu niedrig.
Spider-Man 3 auf Platz 19, also auch wenn es halt echt der Schwächste ist. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich mich stark machen muss für diesen Film. Ich hätte den jetzt irgendwie zwischen Spider-Man Far From Home und Batman hält die Welt im Atem geschoben. Weil, also Spider-Man 3 ist schon besser als Batman Forever.
Ja, okay, Lenny sagt auch schon, ja, dann machen wir
das. Nee, also, ja, finde ich, ich hätte sogar noch einen Hot-Take gemacht. Ich hätte ihn fast sogar zwischen Far From Home und
Home würde ich gemacht. Sogar auch mitgehen. Noch. Ja, ja, komm. Höher mit dem.
Spider-Man 3 hat mehr Liebe verdient.
Ja, ja. So. Ah, so. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich richtig glücklich.
Und Batman The Killing Joke wirklich auf dem letzten Platz? Fragezeichen.
Ja, aber ich glaube, wir können auch einfach mal kurz sagen, es gibt bei beiden Superhelden keine Filme, die ich wirklich sagen würde, boah, die sind richtig scheiße. Also The Killing Joke kann man jetzt natürlich drüber streiten. Ich finde, der hat natürlich auch so seine Vorteile. Aber wirklich, dass ich sagen würde, es ist kompletter Schrott, weiß ich jetzt nicht. Also ich finde, die sind alle schon immer noch irgendwie, es ist eine sehr solide Filmografie für beide.
Also ich habe einfach so wirklich Bauchschmerzen mit The Killing Joke auf dem letzten Platz, weil wir Mark Hamill und Kevin Conroy so ein bisschen Unrecht damit tun. Aber die beiden würde ich da halt explizit ausklammern. Hier ist halt wirklich das, was diesem Film nicht gut tut, ist halt, dass er wirklich nicht nur diesen legendären Comic irgendwie als vage Quelle der Inspiration nimmt, sondern wirklich als Vorlage, der genauso heißt, einfach diese Geschichte nacherzählt und dann aber so viel hinzufügt, was so wirklich antithesisch gegen den Comic geht und einfach so beschissen ist, der macht halt The Killing Joke den Comic auch so ein bisschen kaputt, finde ich. Mhm. Und deswegen, ist The Killing Joke aktuell bei uns wirklich der letzte Platz. Das ist schon ein hartes Urteil und ich glaube, da stimmen viele nicht überein.
Vielleicht eher Batman und Robin. Also ich glaube, der Film regt mich, glaube ich, mehr auf als The Killing Joke.
Ja.
Ich habe auch den Comic gelesen und den Film gesehen, aber Batman und Robin hat mich, glaube ich, mehr aufgeregt, aber ich gehe da voll klar. Ich glaube, das Kontroverseste, was wir auf dieser Liste haben, ist tatsächlich The Dark Knight Rises auf Platz 13.
Ja.
Ich glaube, vor Amazing Spider-Man.
Ja, dass die Amazing Spider-Man so weit oben ist, glaube ich auch.
Ja. Ich glaube, viele, ich weiß nicht, The Batman, glaube ich, das. Ich glaube, Nolan ist für viele heilig.
Ich kann mit dieser Liste aber leben.
Also ich finde auch so, für mich ist auch das Treppchen, also die Top 3 sind für mich auch alles drei ehrlicherweise so ziemlich, glaube ich, 10 von 10 Filme.
Ja.
Also so, dass das für mich so wirklich perfekte Filme sind. Mhm. Und ich finde, da haben wir gekocht.
Ja. Und weißt du, was geil ist? Das sind so unterschiedliche Filme auf den ersten drei Plätzen. Das ist geil.
Das stimmt. Gut, aber wenn wir das so sehen, wir haben ja die Frage gestellt, wer hat die besseren Filme, wenn wir uns das so angucken? Also ich meine, es ist schwer zu sagen.
Ja.
Batman geht halt sehr in die Weite, so was die Qualität angeht, sowohl in Richtung gut als auch in Richtung schlecht.
Ja.
Oder zumindest weniger gut. Also schlecht ist auch ein sehr hartes Wort für Filme wie Batman, Robin oder The Killing Joke, finde ich persönlich. Ja, aber wenn man das so sieht, ist es immer noch schwer zu beurteilen. Ich finde fast schon, dass man sagen könnte, Spider-Man hat die besseren Filme. Aber Spider-Man hat auch einige Fernsehfilme aus der Vergangenheit, die wir nicht aufgezählt haben. Oh, aber dann sowas wie Batman hält die Welt in Atem. Es ist auch hiernach noch schwer zu sagen.
Ja, ich bin trotzdem immer noch stolzer Spider-Man und auch Batman-Fan. Und ich finde, das ist gut abgedeckt. Ich glaube, Spider-Man hat so auch die mimigeren Filme fast schon. Mhm. Wobei, dann kommen halt Batman und Robin und alles Mögliche noch dazu. Ja. Batman hält die Welt in Atem. Es ist voll schwer. Aber ich finde, es ist wirklich so, man kann, glaube ich, sagen, es ist von sowohl DC als auch Marvel-Seite sind es die beiden Speerspitzen der Comic-Verlege in Filmform.
Ich finde es geil zu sehen, wie viele Filme es eigentlich davon gibt insgesamt. Und so, man hat schon Bock, den einen oder anderen wieder mal zu gucken. Und man kann sehr viel Spaß haben. Wenn man jetzt noch keine Filme davon gesehen hat, dann hat man ordentlich was zu tun. Das ist ziemlich geil, weil die Bandbreite ist halt geil. Ne, genau,
Batman, guck den nochmal.
Muss ich nochmal gucken, definitiv. Ja. Das ist geil. Die Bandbreite hier ist fantastisch. Also du hast sowas wie The Lego Batman. Lego Batman und The Dark Knight halt. Das ist so, die Range ist krass.
Ja. Deswegen, also super schwer, so ein subjektives Ranking hier zu veranstalten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen auf jeden Fall am Freitag im Podcast weiter mit Cinema Strikes Back und sprechen mit Jonas darüber, was er von diesem Ranking hält. Gucken wir mal, ob er was dazu zu sagen hat. Danke fürs Zuhören und bewertet den Podcast positiv. Das wäre toll, da würden wir uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.
Okay, ciao.
Auf Wiederhören.
Das war ein Podcast von Funk.